Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Herzlich willkommen zu Radio Longfall mit einem Gasthausgeflüster zu der, weiß ich gar nicht, besonderen Bruderschaft. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen, damit ich hier nicht so ganz allein in meiner dunklen Ecke sitze und hier alles Mögliche erzähle. Ich begrüße zum einen der ganz besondere Bruderschaftler. Hallo Fabian.
Ja, hallo.
Und dann habe ich noch den Louis. Hallo.
Hallo, ihr Mitverschwörer da draußen.
Da legst du gleich schon mal großes Ei. Mal gucken, ob es überhaupt so eine große Verschwörung ist, wie man immer denkt. Wir haben heute uns halt zusammengesetzt und haben gedacht, endlich mal machen wir die Bruderschaft.
Wurde auch Zeit.
Ja, gab einige Probleme, deswegen hat sich das alles hinausgezögert. Sollte eigentlich schon viel früher fertig sein, aber das Leben kommt manchmal dazwischen und das Krankenhaus. Von daher holen wir das nach, damit ihr endlich fast alle Mannschaften habt. Dann machen wir gleich. Was ist das Besondere an der Bruderschaft oder wie würde man die charakterisieren?
Naja, ich finde, die Bruderschaft ist eine Mannschaft, die sich im Laufe der Zeit von Fribourg-das-Feld gewandelt hat, ist aber generell die Fraktion mit in der Tendenz den starken Anführern, sehr spezialistenlastig und generell die Fraktion, die am ehesten auf indirekte Angriffswinkel setzt und so ein bisschen hinterhältiger ist. So manchmal das Glasmesser, manchmal die Glaskanone.
Sie arbeitet halt auch viel mit Deckung, muss man sagen. Also beziehungsweise zieht viele Vorteile daraus, sei es durch hinterhältige Angriffe, also keine Sichtlinie braucht, oder sei es durch Verbergen oder Verschleiern auch halt einfach, dass man sie nicht sieht.
Ja, genau. Eine ganz große Besonderheit bei der Bruderschaft ist, dass sie, da sie ja still und heimlich und hinterhältig agiert, wie ihr gerade schon gesagt habt, dass es dort fast keine Schwarzpulverwaffen gibt, denn die machen ja Peng und sind laut und verraten dann natürlich die heranschleichende Bruderschaft genauso wenig, wie es Befehle gibt bei der Bruderschaft. Also wenn man sich jetzt auf die Bruderschaft einlässt, kann man die Befehle knicken, denn wenn so ein Kollektiv an Assassinen durch die Häusergassen schleicht, ist es schlecht, wenn der eine Anführer die Befehle rumschreit, denn ja, dann wird dieser Angriff natürlich direkt aufgedeckt.
Ja, und ganz generell könnte man jetzt noch sagen, in der Stilistik tut sich die Bruderschaft erstmal von ihrem Kern sehr an, ich sag mal, venezianischen Maskenball anlehnen, hat aber auch noch so ein paar andere Themen. Sie sind zum Teil auch die Fraktion der Straßenschläger und vor allen Dingen auch die Fraktion der Künstler, insbesondere der Harlekine.
Ja, Künstler ist ein weitläufig halt der Straßenkünstler, würde ich ein bisschen genauer gehen, weil ich sag mal, ein der Pinsel schwingt, der wird da wahrscheinlich nie auftauchen.
Das passt. Ja, aber sie haben zum Beispiel auch eine Opernsängerin.
Aber die ist ja eher in der Richtung, ich versteck mich und also meine zweite Identität, die haben ja auch einige Adlige, wie Francesca oder, oh, jetzt fällt mir sie nie ein. Wie heißt die andere? Also Francesca ist die Meisterharlekina, der Name, und die Königin der Schatten ja auch. Die ist ja immer auf den Bällen von den Imperialen. Ich würde dann eher diese Opernsängerin dahin so zuzählen, als zu diesen Straßengauklern.
Kann man machen, weil Bella Signa, von der wir jetzt gerade reden, ist auch ein Modell aus, sagen wir mal, von ganz von Anfang, was schon auch im allerersten Grundregelbuch drin war. Generell siehst du aber auch in der Bruderschaft eine ganz starke klassizistische Schichtung. Also du hast sehr viel Oberschicht, die höheren Assassinen hinter der Maske. Du hast Leute außer Unterschicht, die sich abends die Maske anziehen und diesem hohen Ideal auch folgen. Aber du merkst deutlich diese Schichtung und du hast dann halt auch noch wirklich die Gosse.
Ja, mit dem König mittlerweile. Dann, wenn wir jetzt schon so detailliert langsam dahin gehen, ich würde sagen, erzähl mir mal ein bisschen was zum Hintergrund von den Assassinen, oder?
Der Bruderschaft. Es sind nicht einfach nur Assassinen, es sind nicht einfach nur gedungene Meuchelmörder oder es sind nicht einfach religiöse Kultisten, sondern die Bruderschaft ist eigentlich im Kern ein aufklärerischer Geheimbund und, wenn man auch so sagen könnte, auch ein bisschen der Wächter des Imperiums, also sozusagen der Bruder, der im Schatten auf die aufpasst, im Sinne von The Brother's Keeper.
Gründung war so etwa 200 Jahre vor dem Ganzen, wo wir jetzt sind. Da haben Isabella, die gegründet in einer Hafenstadt weit entfernt. Und also genau weiß man es natürlich nicht, weil was wäre das für eine Geheimbund, wo man genau weiß, an welchem Tag die gegründet worden ist. Das wäre ein sehr miserabler Geheimbund, muss man einfach sagen. Also die haben dann im Hintergrund ein bisschen agiert und ja, irgendwann kam dann der große Mann, um den sich jetzt eigentlich immer noch alles dreht bei der Bruderschaft, Pelagio. Beziehungsweise Isabella ist irgendwann verschwunden. Erstmal wusste keiner, wo sie war. Mittlerweile weiß man es, dass sie ein bisschen mit Mächte gespielt hat, die nicht so gut waren und sie im dunklen Reich der Schatten verschwunden war und ja jetzt wieder aufgetaucht ist. So, genau, dann kam Pelagio, der ja eigentlich so ein bisschen eher Imperium war, aber im Hintergrund immer ein bisschen mit der Bruderschaft zusammengearbeitet hat, um einfach seine Macht zu festigen.
Wir sollten jetzt nochmal hervorheben, wer Pelagio eigentlich war. Pelagio war A, Bruder des Imperators, und B, auch ein bekannter Entdecker und Seefahrer und vor allen Dingen da auch Entdecker des Leonora-Archives.
Ja, okay. Ich habe gedacht, das weiß man, aber ja, stimmt, Messen. Muss man ja manchmal ein bisschen erwähnen. Genau, der ist irgendwann ganz überraschend gestorben, so im Alter von circa 60 Jahren. Man hat vermutet kinderlos, aber ich glaube, da können wir später noch was dazu zählen. Könnte sein, dass das nicht so war. Ja, beziehungsweise man könnte es hier einschreuen, oder?
Ja, bitte unbedingt. Also
ja, der hatte halt eine geheime Liedschaft mit einer Tänzerin, die ist auch schwanger geworden und ist einige Tage vor Pelagios Tod verschwunden. Tamina heißt die gute Dame. Also ja, ist an sich egal, weil sie ist tot, aber nur damit ihr es mal gehört habt. Ja, und dann hat die Bruderschaft so ein bisschen mit ihren Existenz zu kämpfen. So ein bisschen, wo will sie hin, was will sie machen? Die haben sich so ein bisschen in verschiedene Bündnisse aufgeteilt oder verschiedene Gruppierungen. Einmal die Vivare, das sind so die fanatischen Erben Pelagios, die auch unbedingt den Thron wollen. Dann die Korrupten, die einfach nur Gewinn und Einfluss wollen von der Bruderschaft. Ja, und dann beginnt ja die Geschichte von Fibudes Fate eigentlich erst richtig.
Genau, in dem Zug, in dem eben auch das Imperium die Herrschaft noch auf dem Archipel hatte, war eben dort halt auch die Bruderschaft auch präsent und hat auch den Niedergang des Leonera-Archipels und von Puerto Alto gesehen. Und gerade ein so durchgängiges Thema, gerade ganz am Anfang, ist, die Bruderschaft sucht zum einen nach diesem Erben Pelagios und zum anderen versucht auch den Handel auf dem Archipel zu erhalten. Und da kommen jetzt eben genau ihre mörderischen Methoden ins Spiel, dass sie eben Erpressung oder auch schlicht und ergreifend Mord einsetzt, um zu verhindern, dass weitere Händler ihre Geschäfte vom Archipel abziehen. Sie sind an vielen Punkten, ich sag mal, auch so ein bisschen ein Parasit im Imperium. Also sie fördern es, aber vielleicht auch eher der Symbiont. Aber sie brauchen das Imperium, um zu prosperieren können, weil sie einfach in dieser Gesellschaft auch integriert sind. Und als es eben der Anfang vom Ende der Imperialen Armada auf Longfall war, hat das nämlich auch die Bruderschaft mitgenommen. Als nämlich damals die berühmte allererste Geschichte Rosso die imperiale Soldkasse geklaut hat, da sind eben halt auch Gelder verschwunden, die eigentlich die Bruderschaft für sich vorgesehen hatte. Ab da begann dann halt, bei der Bruderschaft weiß man es ja nie so genau, ich sage mal, auf der Insel der Abstieg. Sie kam an allen Enden in Probleme. Gerade als das Imperium dann aus Longfall rausgeworfen wurde, waren sie halt nur noch die Bürger, die es irgendwo in der Stadt waren, im Untergrund, und bekamen da unerwarteterweise, besonders mit einer Fraktion, ein massives Problem.
Willst du jetzt eine Antwort von uns?
Du kannst einfach weitererzählen.
Ja, der Fabi muss jetzt erzählen.
Ja, ich habe meinen Einsatz verpennt. Ja, dann ist der Kult in Longfall eingefallen und da hat die Bruderschaft ordentlich mit zu kämpfen gehabt.
Der Kult ist erstens halt sehr der Mystik zugewandt und generell, wenn man es so sagen kann, hat die Bruderschaft an vielen Punkten auch so ein bisschen ein Anti-Mystiker-Thema oder das ist halt auch das Thema, dass sie die Korruption aus dem Herzen des Imperiums schneiden will. Man sieht ja zum Beispiel bei manchen Modellen auch von den Cazadore, also den Mystikerjägern, die auch bei der Bruderschaft dabei sind. Zum anderen hat aber auch der Kult auch dieses Unterschichtenthema, was bis jetzt die Bruderschaft so mit ihren Gossenschlägern teilweise auch hatte. Es gibt ja, man kann ja sagen, es gibt ja neben diesen ganzen Maskenträgern in der Bruderschaft auch bewusst so diese ganzen Gossenschläger mit den Batitores, mit Romerto, mit Tronco, also diese muskelbepackten Straßenschläger. Und zum anderen hatte die Bruderschaft halt ihr Hauptquartier in einem der, ich sag mal, ja, ein bisschen verlasseneren Viertel von Longfall. Und es war genau jene Gegend, die sich halt dummerweise die Goblins ausgesucht hatten, um dort Goblinopolis zu gründen. Und dabei halt die Bruderschaft zum Teil aus dem Untergrund rausdrängte, weil unter den Verstecken der Bruderschaft befand sich halt die Kanalisation, wo die Goblins unterwegs waren. Und dabei ist dann auch leider die große Bibliothek der Bruderschaft in Flammen aufgegangen. Über die Details schweigen wir, Goblins.
Ja, und dann geht's, die Geschichte geht weiter. Du hast ja schon so ein bisschen mit dem zweiten Buch, haben sie dann halt eingesteckt, mussten sich zurückziehen. Und aber sie haben, also der Meisterassassin hat unterhalb eines Hauses eine versteckte Höhle. Und in dieser Bibliothek gibt's immer noch ganz, ganz viele Bücher zu finden. Also ist gar nicht so schlimm, dass da alles abgebrannt ist, aber da gibt's halt auch Werke, die keiner vorher ewig keiner mehr gesehen hat. Und treffen sich die ganzen Anführer, unterhalten sich und finden halt raus, dass es schon Bewohner auf Longfall gab, beziehungsweise dass Pelagio die Insel eigentlich nur wiederentdeckt hat. Und der ursprüngliche Entdecker ist eigentlich ein Kapitän von Isabellas Mannschaft. Und in diesen Büchern finden sie halt, dass es eine verborgene Macht in einer fremden Welt gibt. Und wer ihnen hilft, kann halt die Gunst von ihnen gewinnen. Und daraufhin, die sind sich aber nicht so ganz sicher, wie gut das Ritual ist. Und dementsprechend haben sie noch einen zweiten Plan, der nämlich zeitgleich, als Rubio hier ankam, in Leonera, gab es einen Gefangenen mit einer Maske. Und sie haben durch verschiedene, wie soll man sagen, nicht ganz legale Wege herausgefunden, dass es ein Junge ist, der etwa dem Alter und dem Aussehen und auch vom Hintergrund, also seine Mutter ist gestorben bei der Geburt, die war früher hier in Leonera und so weiter, ja, dass das eventuell der Erbe Pelagios ist. Also machen sie sich halt auf den Weg und teilen ein bisschen, sag ich mal, ihre Kräfte auf, um, ja, wie soll man sagen, beide Wege zu verfolgen, weil die Bruderschaft will halt wieder zurück ein bisschen. Ja, und das, was sie mal früher waren, ne? Sie bekommen die Lage der Tore raus in diese Parallelwelt, besorgen die Materialien für das Ritual, versuchen dann das Tor vielleicht ein bisschen zu öffnen. Was aber, ich bin mir nicht ganz sicher, haben sie es geschafft? Nee, ne? Das war nur das eine Tor von den Piraten, von den Amazonen, die das geöffnet also haben. Ne?
In diesem Tempel war es einfach so, der altgediente Bruderschaftler hat einfach die jungen Akoluten angewiesen, das Tor immer nur einen Spalt zu öffnen. Und dann sind halt leider die Amazonen dazwischen gekommen, haben die Wachen vertrieben und bei den Kämpfen dabei wollten sie durch das Tor fliehen und ja, haben dabei das Tor halt ganz aufgemacht. Aber da reden wir jetzt nur von diesem einen Tor in diesem Tempel.
Da sind die Schatten dann dadurch hergekommen, was sich natürlich rausgestellt hat, dass mit der Gunst war so ein bisschen gelogen. Das interessiert die einfach nicht. Die sind einfach froh, dass sie da sind. Aber gleichzeitig haben sie auch den Gefangenen befreit und in ihr Geheimversteck gebracht, also in die Höhle von dem Meisterassassinen. Es stellt sich auch heraus, dass nicht nur in diesem gesamten Komplott nicht nur die Bruderschaft, sondern auch ein bisschen die Dipbonner und auch ein bisschen die Imperialen verwickelt sind. Und die bringen dann diesen Juan, heißt er, ins Geheimversteck. Sie ernennen ihn zum Licht von Leonera, dem neuen König. Fianchato findet das nicht so richtig, weil Juan macht auf einmal ganz komische Ansagen, wie alle die gleiche Maske und so. Er konfrontiert ihn dann und sagt, dass es nie wert sei, das Licht zu sein. Und daraufhin sagt er, ja gut, dann gehe ich wieder. Sind halt einfach wahrscheinlich auf einen Hochstapler reingefallen, weil sie so sehr nach dem Erben gesucht haben.
Also grundsätzlich befindet sich die Bruderschaft schon eine ganze Weile gewissermaßen in einem bisschen in einer Selbstfindungskrise mit den verschiedenen Fraktionen, die so geheim sind, ein bisschen gegeneinander arbeiten. Generell ist aber auch der Hintergrund der Bruderschaft immer ein bisschen mysteriöser. Sie prosperieren nicht so richtig von den allgemeinen Umständen jetzt hier auf Leonera. Aber finden diese Stadt halt dennoch sehr, sehr wichtig und versuchen sie halt, so gut es geht, für das Imperium auch zu erhalten. Weil das auch ihren Zielen dient.
Ja, sehen wir mal, wie es mit ihnen weitergeht in Zukunft. Vielleicht schaffen sie es ja endlich mal, an ihre alte Macht anzugrenzen. Wir werden sehen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den spielerischen Teil über. Was sind so die Vor- und Nachteile von der Bruderschaft für euch?
Das ist dann jetzt eher ein Bereich, wo ich was zu sagen habe. Ich liebe die Bruderschaft über alles, aber beim Fluff bin ich meistens raus. Als ihr das jetzt gerade alles schön vorgetragen habt, war ich wieder, klar, habe ich mich wieder an alles erinnert. Aber ich bin dann doch eher der, der die Figuren aufs Spielfeld führt. Und da sind die relativ vielseitig einsetzbar. Also generell, Louis hat es ja vorhin auch schon gesagt, sind ein bisschen elitärer erstmal aufgestellt. Was dann bedeutet, dass man erstmal weniger Figuren im Spiel zur Verfügung hat. Das heißt, man hat auch weniger Handlung und muss dann damit auch gut haushalten.
Ja, das würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Erstmal im Grundsatz wäre halt das Elitäre für mich einfach, weil die haben halt die Regel, dass du für ein Gefolge zwei Spezialisten mitnehmen kannst. Das heißt, du gehst eigentlich eher ein bisschen mehr auf Spezialisten.
Ja, stimmt. Natürlich.
Das ist halt ein Kann, aber kein Muss, aber gerade aus der V1 kommt, spielen halt die meisten die Bruderschaft so, weil du brauchst ja gar nicht so viel Gefolge. Theoretisch zwei Gefolge reichen, um vier Spezialisten anzuheuern, also versucht man halt auch seine Spezialisten zu maximieren.
Genau, weil das einfach verdammt gute Spezialisten sind. Die sind natürlich auch schweineteuer, die können aber auch einiges. So kann man unterschiedliche Mannschaften aufstellen. Also ich spiele ganz gerne viel mit den Sonderregeln hinterhältiger Angriff. Also wirklich diese Assassinen, die Meuchler, die hinter den Hauswänden herschleichen, dann also achtet man schon auf so Sonderregeln wie Verbergen und Verschleiern, dass man halt nicht von abwartenden Akebusen angeschossen wird. Und dann gehen wir auch schon direkt in den Taktik-Teil rüber so ein bisschen, oder wollten wir es erst noch allgemeiner halten?
Ich würde noch zwei allgemeine Sachen auf jeden Fall noch dazu erwähnen. Also,
ja, dann mach erstmal.
Ganz wesentlich, was du ja auch schon erwähnt hast, die Bruderschaft kennt keine Befehle. Das ist aber auch in die Fraktion ein bisschen sinnvoll eingebaut, weil gerade zu Beginn die Anführer der Bruderschaft selber extrem starke und spezialisierte Modelle waren. Also man kann sagen, die teuersten Anführer findet man bei der Bruderschaft. Die Königin der Schatten, den Meisterassassinen, Meister Harlekina. Das sind alles schon Modelle mit einem gewaltigen Sack an Sonderregeln. Deswegen ist es auch gar nicht so sinnvoll, dass sie ihre eigenen Aktionsbefehle abgeben, aber sie können es noch nicht mal. Und zum Zweiten, da hinzukommend, ist es auch noch so, dass sehr, sehr viele, gerade von den Spezialisten bei der Bruderschaft, Einzelgänger sind. Also sie wird nicht nur nicht auf Befehle hören, sondern sie können auch nicht mehr die Moral des Anführers verwenden, sind auf ihre Eigenmoral angewiesen, die üblicherweise sehr hoch ist. Das macht halt viele Spezialisten auch ein bisschen teuer. Von früher wird man noch sagen, die Bruderschaft war früher eine ausgeprägte Nahkampffraktion. Sie hatte eigentlich nur kurzreichweitigen Angriff, Wurfmesser, viele Sachen mit einer hohen Kadenz, aber wenig Reichweite. Das hat sich aber im Laufe der Zeit sehr gewandelt, weil sie zwischenzeitlich jetzt einige Spezialisten haben, die durchaus eine sehr hohe Reichweite haben, dass man auch schon regelrechte Fernkampflisten mit der Bruderschaft spielen könnte, wenn man das will.
Ja, die gefährlichsten davon sind ja unter anderem Piccina mit den 50 Zentimetern, ne, mit der Windenarmbrust. Dann haben wir noch Adombra, das ist dann eher so Florians Fernkämpferin bei der Bruderschaft, wenn ich mich recht erinnere,
Florian. Ja, ich liebe die.
Die auch meine.
Einsetzen. Ach, guck mal. Auch ja, meine. Da können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. Und auch ganz zäckig ist natürlich die liebe Corvana, die hat auch 50 Zentimeter, aber ja, eher nicht so den Auftrag, die Leute auszuschalten, sondern eher zu stören und zu verwirren durch ihre Farben und Ablenken.
Ja, die hat halt ablenkend. Genau. Das ist ja immer das, wenn alle Corvana, also wenn ich Corvana einsetze, die ich auch in meiner Liste, die mir dann vorstelle, drin habe, die ist für mich gar nicht da, um Schaden zu machen. Es ist schön, wenn sie ihn macht, bin ich total happy, aber die ist dazu da, dass ich zwei Modelle anvisieren kann, hoffentlich treff und dann haben beide Ablenken, weil das ist ein unglaublicher Verteidigungsbonus, wenn der Gegner eine Angriffskarte weniger hat.
Wollen wir jetzt schon über Corvana reden, weil das ist ein Modell, was ich sehr gern gesondert auch besprechen würde, weil die auch Zeichen für mein Problem mit der Bruderschaft ist.
Hau raus. Wir sind eben Vor- und Nachteil. Wenn wir jetzt gerade bei Corvana sind und darüber reden, dann machen wir das jetzt auch.
Corvana war ein Modell, als es rausgekommen ist. Das habe ich geliebt. Wirklich. Ich habe das Modell gesehen, ich dachte, das ist schön, eine tolle Idee. Vor allem mit der Idee, du nimmst den Beschuss der Armada gegen die Bruderschaft raus, weil das war meistens sehr schwierig, wenn du nicht mit genug Gelände gespielt hast. Aber genau diese Regel, dass sie damals ablenkend Fernkampf hatte, tolle Sache. Dann wurde sie ja für die V2 überarbeitet und bekam generell das ablenkend. Plötzlich hat sie jeder gespielt. Und ich habe es am Anfang auch gespielt. Ich habe in der Zeitpunkt dann eher aufgehört, Bruderschaft zu spielen. Aber sie war quasi omnipräsent, weil dann noch die Leute auf die Idee gekommen sind. Warner, die keine Sichtlinie braucht, die eine riesige Reichweite hat und auch nicht nachladen muss und zweimal pro Runde angreifen kann, der auch noch Gift auf ihre Raben zu geben. Das haben wir zwar zwischenzeitlich per Errata verboten jetzt, aber ich habe viele schlechte Erfahrungen gehabt, wo auch Corvana als Abnutzungsstation genutzt wurde. Und ich habe sie auch selber als Abnutzungsstation genutzt. Also gerade so, wo andere Leute dann ihre, ich sag mal, diese typische Lilith-Kaduk-Abnutzungsstation aufgebaut haben, habe ich da schon mal auch bewusst auch noch in der V1 mit Corvana gegengehalten, weil sie durch diese Menge an Angriffen auch durchaus Schaden machen kann. Das ist so ein bisschen diese Goblin-Nadelstich-Taktik, sage ich immer. Und ich hatte persönlich ein paar Partien gegen Corvana, die ganz, ganz schlimm für mich ausgegangen sind, weil es ihr gelungen war, durch eine Verkettung ungünstiger Umstände, die drei Modelle, die sie in der nächsten Runde im Nahkampf gebunden hätten, alle drei mit ihrem Raben vom Feld zu schicken. Weil sie vorher die Aktivierung hatte, weil sie gerade dreimal durfte. Wollen wir nicht ins Detail gehen. Deswegen Corvana ist ein Modell, das ich eigentlich mag, aber bei dem ich mich zwischenzeitlich ein bisschen, ja, gesättigt bin davon.
Weil ja,
aber das von Leuten zu viel gespielt wurde.
Ja, aber das ist genau das halt, was oft ist. Das ist halt eine Modeerscheinung. Ich nenne es mal Modeerscheinung. Hm. Irgendeiner hat mal angefangen mit der, dann haben Leute es gesehen, haben gemerkt, oh, ist ja gar nicht so schlecht. Das probiere ich auch mal. Man muss aber jetzt sagen, du warst jetzt auch schon zeitlang nicht mehr auf Turniere unterwegs. Mittlerweile sieht man die relativ wenig wieder, weil die einfach von andere Modelle gespielt werden. Das ist einfach wie bei vielen Sachen. Es ist das ist wie Hugo damals mit der bei der Imperialen, mit der Gertrude, wo es angefangen haben, Leute außer rumzustellen und ganz viel zu schießen. Das war auch eine Modeerscheinung mal so im Sommer bei Turnieren. Mittlerweile, ich glaube, am letzten offiziellen Turnier mit, was hatte man, 24 Mann oder irgend sowas oder 26, da war genau eine oder zwei Listen dabei, die überhaupt dabei hatten.
Richtig, und du darfst ja auch nicht vergessen, ne, wenn du die Corvana so spielst, wie die früher gespielt wurde, du stellst sie hinter einem Haus und nutzt dann nirgendwo sicher und die 50 Zentimeter Reichweite, um die Gegner dann abzulenken. Es ist ein Charakter und eine Handlung, die dir dann eigentlich auch flöten geht, um Missionsziele einzunehmen oder halt die Missionen zu spielen. Und gerade auf Turnieren, wo die Missionen mittlerweile echt top sind, muss ich sagen, wenn du da einen stationären Charakter hast, ist einfach nicht suboptimal. Ne? Deswegen sehe ich die halt häufiger, also weniger.
Ja, und vor allem, gerade weil viele Leute, also ich jetzt nicht so, aber viele Leute spielen die halt, wie ihr gesagt habt, auch elitär, die Bruderschaft. Das heißt, sie haben 7 Modelle. Das heißt, du hast schon mal ein Modell weniger. Wenn du dann noch eins rausnimmst, das die ganze Zeit hinten steht, hast du schon mal 2 weniger. Das Gefolge ist bis auf die Baditore bei der Bruderschaft auch so, dass sie nicht besonders viel aushalten. Das heißt, da ist auch mal ruckzuck einer mit einem Schuss weg. Ja, und dann bist du ruckzuck 3-4 Modelle hinten dran, die eben sich nicht mehr um Szenario-Ziele kümmern können. Und dann hast du das Ding schon so gut wie verloren, fast. Das ist halt das. Das hat sich halt auch mit der Zeit herausgestellt. Ne?
Aufs Gefolge komme ich gleich gerne nochmal zurück. Aber gerade im Gegensatz zu einem anderen starken Schussmodell wie Piccina ist Corvana klar, das ist kein Modell für den Nahkampf. Wenn du es schaffst, ein Modell an die Rand zu führen, ist sie sehr viel von ihrem Wert beraubt. Aber sie hat dagegen noch relativ gute Gegenmaßnahmen und sie kann selber im Nahkampf auch noch zuhauen, weil sie noch ein relativ normaler Spezialist ist. Jetzt genau als Kontrast dazu Piccina, vor der sich viele Leute gefürchtet haben, vor der habe ich relativ wenig Respekt als Gegenspieler, obwohl ich selber schon ein paar Mal vorher Angst hatte, weil das ist ein Modell, das hat die Sonderil wachsam. Eine riesengroße Armbrust, die sie auch komplex nachladen muss. Das führt dazu, dieses Modell steht eigentlich permanent als abwartend da und muss halt ihre Aktivierung dazu verwenden, ihre Armbrust wieder nachzuladen. Die kann man hervorragend dadurch auskontern, dass man sie A dazu zwingt, sie zu bewegen und zweitens, dieses Modell ist wirklich im Nahkampf relativ schwach. Also die hält nicht viel aus und sie kann im Nahkampf, im Gegensatz zu Corvana, relativ wenig zuhauen. Dafür hat sie halt einen extrem durchschießenden Schuss. Allerdings wird man sehr selten dazu kommen, mit der gezielt zu schießen, weil man danach wieder viel damit mit Laden beschäftigt ist. Meistens stellt man die einfach hin, um irgendeinen Feuerkorridor zu kontrollieren.
Ja, aber das ist ja auch halt, denn so kannst du es halt auch leicht auskontern, ne? Wenn, also vorausgesetzt, du spielst eine ordentliche Anzahl an Geländestücke, was ich wie in jedem Podcast immer wieder sagen kann, Freebooters gewinnt mit jedem zusätzlichen Geländestück an Spaß und Komplexität. Also nee, Komplexität ist falsch, aber es gewinnt an Spaß und Ausgeglichenheit. Unglaublich. Meiner Meinung nach.
Richtig, genau. Und wie du sagst, Piccina kann, wenn sie einen Beschusskorridor hat, kann sie natürlich auch mit ihrer Wachsamkeit dafür sorgen, dass der Gegner ein bisschen eingeschränkt wird. Ne? Also er überlegt, dann laufe ich jetzt durch diesen Beschusskorridor, um zum Missionsziel zu kommen und eventuell von der Windenarmbrust getroffen zu werden. Das ist klar, aber wie ihr schon gesagt habt, ich hatte Piccina auch deswegen mal gespielt und getestet. Klar, natürlich, sie ist eine Bedrohung aufgrund der Reichweite und der hohen Stärke ihrer Waffe. Allerdings wurde sie dann in den Nahkampf verwickelt und dann war vorbei. Ne? Und prinzipiell ist es auch wieder ein Charakter, der dann rumsteht und nichts für die Mission tun kann. Die kann einfach nur die anderen ein bisschen supporten und unterstützen und den Gegner nerven. Und das sind immerhin 80 Dublonen. Was du jetzt für 80 Dublonen bei der Bruderschaft noch bekommst, beweglicher und tödlicher im Nahkampf, das werden wir wahrscheinlich heute auch noch besprechen.
Und jetzt im dritten Bunde nochmal mein absolutes Lieblingsmodell bei der Bruderschaft mit anzusprechen, Adombrat. Adombra ist dann einfach die Fernkämpferin mit der vergifteten Armbrust, 40 cm Reichweite, die selber auch noch mal ein bisschen zuhauen kann. Und deswegen finde ich die ein unglaublich gutes Allround-Modell und meine persönlich liebste Fernkämpferin, weil sie sich sehr einfach und direkt spielt und günstig ist vielleicht so anderen Bruderschaften, weil sie nur 65 Dublonen kostet.
Adombra macht halt einfach ihre Arbeit.
Ja, es ist einzige Bruderschaftsmodell, was mich noch nie enttäuscht hat.
Zudem von den drei Schützen auch die schnellste, ne? Also mit 6,12 ist sie auch noch recht beweglich. Also wenn sie gerade nicht schießt und eine entladene Armbrust hat, kann sie auch noch was fürs Szenario tun.
Ja, aber selbst dann kann sie immer noch ganz gut laufen. Also ja, richtig, das hat mich nie enttäuscht. Was haben wir noch an große Vorteile? Also sie haben viel Gift, was ich eigentlich immer als Vorteil sehe, weil ach, wenn du mal schlecht ziehst, machst du zumindest mal einen Schaden.
Ja. Gift stimmt, ja. Sie haben ja auch mit Tossica den ersten Charakter, der einen höheren Giftschaden macht als alle anderen. Ich überlege, Gift 3 war das, glaube ich, ne?
Ja.
Set Gift 3, genau.
Genau, das ist schon der Wahnsinn, weil einige auch mit ihrem hinterhältigen Angriff dann eine Attacke mehr bekommen, wenn sie dann noch Gift haben. Also es wird dann gut getroffen und durch den Giftschaden kann es schon öfter passieren, dass man einen kritischen Treffer macht. Ne? Wenn du zwei Treffer zu und triffst und einen Giftschaden, zack, kritischer Treffer. Das ist schon echt, echt arg bedrohlich, deswegen ist Gift super.
Jetzt sollten wir aber nochmal langsam machen, weil ihr habt gerade Sonderregel hinterhältigen Angriff erklärt. Die solltet ihr bitte nochmal genauer erklären für alle Leute, die noch nicht so lange Freebooters Fate spielen. Weil das war früher eine Regel, die quasi auf jeden Spezialisten ganz, ganz, ganz am Anfang der Bruderschaft war und die anfangs nur die Bruderschaft hatte und die sich die anderen Fraktionen erst im Laufe der Zeit geholt haben. Also, was ist hinterhältiger Angriff und was kann man damit alles Schlimmes tun?
Das ist eine komplexe Aktion, ist so ein bisschen das Gegenstück zum Sturmangriff. Halt, ein Sturmangriff ist ja einfach drauf und zuhauen, also schreiend auf jemanden zurennen. Und hinterlegen Angriff ist, du kannst komplex laufen, nicht in gerader Linie, also kannst auch Bogen laufen. Und wenn du im Nahkampf ankommst beim Gegner, bekommst du plus ein A. Das heißt, bei der Bruderschaft ist es meistens so das Ziel. Und du musst zu Beginn, wenn du den ansagst, keine Sichtlinie zum Gegner haben. Das heißt, das Optimum ist eigentlich, du stehst im Haus oder hinterm Haus, der Gegner sieht dich nicht, du machst einen hinterlegen Angriff, läufst zweimal, vorrangig, wenn es geht, in den Rücken, wenn du hinkommst, zuhauen.
Gerade das mit dem Angriff in den Rücken ist halt eine ganz fiese Sache, weil wenn du eine Angriffskarte mehr hast, der Gegner eine Angriffskarte weniger, ist schon mal die Trefferchance ist sehr hoch bzw. garantiert. Und man ist halt ganz schnell dabei, einen kritischen Treffer zu machen, was dann wieder durch den Giftschaden unterstützt wird. Und deswegen sollten wir mal über das Modell reden, was für früher der im Begriff Bruderschaft war, die gute alte Bonaccia.
Oh, herrlich.
Ja, erstmal sagen, ne? Stärke 7, Gift, hinterlegter Angriff, wie wir schon hatten. 4, also 12er Bewegung, Fechtmeisterin. Das heißt, sie kriegt sowieso nochmal plus 1A und irgendwelche Gimmicks, ne? Wo die so interessant sind.
Ja gut, Blitzreflexe.
Blitzreflexe.
Ich sag immer, diese großen Assassinen, diese wichtigen Assassinen hatten früher bei der Bruderschaft alle Blitzreflexe. Die wurden ja dann, um sie ein bisschen unterscheidbarer zu machen, wurde es jetzt ein bisschen aufgeweicht. Ja, aber genau diese Kombination aus 4 Angriffskarten mit hinterhältigem Angriff, 2 normal, plus Fechtmeister, plus hinterhältiger Angriff, plus Angriff in den Rücken, also für den meisten nur 2 Verteidigungskarten, führt dann halt bei Bonaccia gern zu diesem Effekt, ja, der Gegner kann sich nur noch aussuchen, wo er den kritischen Treffer nicht hinkriegen soll.
Richtig, genau.
Ja, also ich hab die auch oft und gerne gespielt, muss ich sagen, weil gerade deswegen, gerade ein stärkeres Modell kannst du halt wunderschön in den Rücken, fügst ihm auf jeden Fall einen Crit zu und es gibt immer mehr als 2 Zonen, die interessant sind beim Gegner, um ihn schlecht zu machen, heißt wie Kopf, Unterleib, vielleicht starken Arm oder beide starke Arme, je nachdem, kannst du halt einen garantierten kritischen Treffer dir holen, also ihm geben. Und dadurch hast du halt ordentlich Optionen. Und der Vorteil ist halt, dass sie Blitzreflexe hat. Das heißt, sie hat keinen Nachteil, wenn sie im Rücken angegriffen wird und kriegt eine Verteidigungskarte mehr. Hat halt den Riesenvorteil, selbst wenn der Gegner dann noch da ist, was jetzt bei Stärke 7 mit Gift durchaus möglich ist, hast du aber immer noch eine gute Möglichkeit, einfach mal, dass der Gegner dich halt einfach nicht trifft.
Richtig. Und das, also Bonaccia ist mein absolutes, und da greife ich jetzt schon mal unsere Lieblingsmodelle vorweg, mein absolutes Lieblingsmodell aufgrund, nicht nur optisch, sondern auch aufgrund der Spielweise. Denn mit einer 12er Bewegung hinterhältiger Angriff erreicht sie so ziemlich jeden in den Rücken. Und wie ihr gerade schon gesagt habt, Fechtmeister, hinterhältiger Angriff in den Rücken, das sind 4-2 Karten. Da ist der sichere Crit da mit einem Gift noch dazu. Ich meine, sie hat im Zuge der Umstellung in Edition 2 einen Stärkepunkt verloren, glaube ich, Florian. Ja, ne? Die hatte vorher 8. Genau. Allerdings ist das mit 7 auch noch absolut in Ordnung. Ne? Man braucht ja nur 3-mal angreifen und 3 kritische Treffer in unterschiedlichen Zonen reichen ja auch. Müssen ja gar nicht viel Schaden machen, wir Bruderschaftler.
Wollen wir da in eine Anekdote gehen? Darf ich euch da um eure Meinung fragen? Das ist eine Situation, die mir in der V1 passiert ist, aber ich weiß auch, dass Bonaccia überschätzt wird.
Ja, ist, also kann ich auch noch Geschichten erzählen, aber erzähl du mal.
Nein, es war jetzt einfach nur das berühmte Face-Off Marlow Gorbat. Also der große Ork mit seinem schwachen Stärke 7 und seinem starken Stärke 10 Arm steht in Reichweite von Bonaccia, ihr in Sturmangriffsreichweite direkt gegenüber. Er hat gerade seinen kleinen Hutträger-Goblin aus seinem Rücken rausgelassen. Und es geht jetzt nur noch darum, wer von beiden die Initiative bekommt. Auf wen würdet ihr tippen?
Bonaccia bekommt die Initiative.
Ja, auf wen würdet ihr tippen, wer den Kampf gewinnt?
Ach so, ja, Marlo.
Marlo.
Ganz klar.
Sonst wäre es keine Anekdote.
Ja, also es war damals so, tatsächlich hat Bonaccia diese Initiative gewonnen, ist dadurch an ihn rangegangen, hat ihm den Angriff gesetzt, war nur die Flanke, hat aber auch einen kritischen Treffer bekommen, aber das war in dem Moment für ihn ziemlich egal, weil ich konnte die wesentlichen Zonen mit ihm schützen, die er braucht, um zurückzuschlagen. Und dann hat er halt zweimal zugeschlagen und hat halt Bonaccia rausgenommen. Aber selbst wenn Marlo den Sturmangriff gehabt hätte, der Gegenspieler hat sich damals köstlich aufgeregt. Ah, wie so viel Pech, dass er mit Bonaccia jetzt gegen Marlo scheitert. Das heißt, wenn er den Sturmangriff gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich sogar etwas schlechtere Chancen gehabt, weil dann Bonaccia zweimal zurückgeschlagen hätte. Mhm. Aber das ist jetzt so ein klassisches Modell, so eine klassische Situation, wo man merkt, Bonaccia ist ein bisschen außerhalb ihrer Komfortzone gekommen. Und da muss er aufpassen. Auch Bonaccia, die von mehreren kleinen Modellen umzingelt wird, kann durch die Pirzreflexe relativ lange durchhalten. Eine zusätzliche Verteidigungskarte, um keinen Rücken zu haben, ist echt viel wert. Aber sie fällt auch.
Die ist, also ich hatte mit der schon alles. Ich hatte schon mit der, dass die, sag ich mal, ganze Seiten aufgeräumt hat, weil einfach keiner getroffen hat. Ich hatte auch schon, dass die nach zwei Schüssen einfach umgefallen ist und immer beim Gegner ankam. Das ist es halt. Du darfst dich halt, also es ist halt dieses klassische Modell, wo Leute sich überschätzen, was die kann. Die kann viel. Die kann super gute Sachen. Aber sie kann genauso halt umfallen oder getroffen werden. Gerade mit 4, klar, die Chance ist niedriger, aber wenn du mal durchkommst, dann ist die auch ruckzuck weg.
Ja.
Und dann, wenn du dann zu aggressiv und offensiv mit der spielst, dann wie gegen Marlo, ja, ist klar. Also
genau das ist nämlich der Fehler. Du darfst mit ihr, gerade gegen Marlo, gegen so starke Nahkämpfer, gar nicht alleine angreifen. Und da kommst du auch wieder in die Spielweise der Bruderschaft rein. Du musst auch viel taktieren und Angriffe kombinieren und planen. Gut, kann ich auch noch Anekdoten erzählen, dass ein guter Angriff dann am Ende durch die Schicksalskarten auch irgendwie hops genommen wird, ist egal. Aber gerade solche Angriffe gegen Marlo kannst du super gut kombinieren mit einem anderen, der den erst bindet im Nahkampf und dann kannst du mit Bonaccia hinterher mit hinterhältigen Angriffen nochmal in Ruhe nachsetzen. Sowas zum Beispiel könnte man noch machen. Nie alleine gegen so einen riesen Hünen.
Nee, sowieso nicht. Nee. Also das ist ja grundsätzlich ein Fehler. Also ja, es gibt Modelle, die das ohne Problem machen können, aber gerade gegen Marlo mit Stärke 10. Ja, nie Alleins angehen. Immer
es standen
einen
noch weitere Modelle rum, aber das ist auch schon lange her. Ich glaube, das war die Motorei am Main 5 oder so.
Ja, aber es ist halt immer, es kann alles passieren. Ja. Also ja. Ich kann mich noch an mein legendäres, hat jetzt nichts mit der Bruderschaft zu tun, aber wenn wir bei Anekdoten sind, gibt es doch den Goblin-Anführer mit Scharfschütze und 3 Pistolen.
Hm. Grond, ja.
Grond, ja, der hat es über 4 Runden, ne? 4 Runden, also ganz viel Beschuss. Nicht geschafft, meine Crazy Paris, die noch ein Leben hatte, auszuschalten. Und er hat oft getroffen. Er hat halt einfach keinen Schaden gezogen. Ja, ist halt. Ja,
da ist schon wenig unwahrscheinlich.
Genau, wird immer passieren. Und das sind halt die Anekdoten, die man erzählt. Ich glaube, viele sind zufrieden mit ihr. Aber du darfst halt, Stärke 7 ist nicht die Welt. Das heißt, wenn du ankommst, musst du schon gut ziehen, um ein Modell komplett mit einem Hit auszuschalten. Deswegen nie ganz allein vorschicken, außer du kannst sicher sein, ich sag mal, einen guten Goblin-Spezialist mit 8 Leben oder 9.
Ja.
Den kannst du angehen, weil das kannst du mit dem mittelmäßigen Zug auch gut packen.
Florian, du kannst sie aber auch noch ein bisschen verstärken, die liebe Bonaccia, wenn du schon auf der Stärke 7 gerade ein bisschen rumreitest. Du kannst ja mit dem Dottore, kannst du ihr Tokasana geben.
Ja, nee.
Dadurch bekommt sie ja noch mehr Bewegung, also ist hat noch eine höhere Angriffsreichweite und eine höhere Stärke.
Ja, aber das ist bei ihr verschwendet. Es ist, weil die eine Stärke oder was du bekommst und die Bewegung brauchst, denn die eine Stärke brauchst du eigentlich an, weil die kaum einen Unterschied ausmacht und du verlierst dauernd Leben oder kannst ausgeschaltet werden.
Das wäre nur halt nur eine Möglichkeit, wieder auf 8 Stärke zu kommen.
Ja,
es ist schon viel Eier in einen Korb und Bonaccia ist halt mit 90 Dublonen auch schon mal ein ganz schönes Investment. Das ist auch in den teuren Spezialisten.
Ich sag nur, dass 7 eben halt der Durchschnitt ist von der Stärke. Du triffst es wahrscheinlich, aber den Schaden hoch zu machen, ist immer noch nicht sicher. Deswegen sage ich ja nur, die sind Top-Modell, ich mag die. Aber man darf sie auch nie überschätzen und denken, naja gut, die räumt alles allein auf.
Nee, das auf gar keinen Fall, ja.
So, habt ihr noch Vorteile?
Ja, unter anderem, also wir haben ja gerade schon ein bisschen über den Beschuss gesprochen, haben auch gesagt, dass es viele Messerwerfer gibt, die halt auch nicht nachladen müssen. Die großen Reichweiten haben wir besprochen, aber die Standard-Handarmbrüste, die haben wir noch gar nicht erwähnt, auf 30 Zentimeter. Die sind nämlich auch recht effektiv. Und zwar hat der Meister-Assassine ja eine. Dann haben wir mit Sagittario, der hat direkt zwei Stück. Und Sturmschuss und Feuersturm. Also der kann auch ordentlich Feuerunterstützung geben. Und dann hatte ich noch, genau, mit Sparatoria unter anderem, die auch noch eine Handarmbrust hat. Haben wir jetzt auch noch.
Cantenebra auch?
Cantenebra, ja, also siehst du, genau, ich wollte ein paar Beispiele nennen, nur um zu sagen, also es gibt mittlerweile richtig guten Beschuss. Das, was Louis vorhin schon gesagt hat, am Anfang war halt hauptsächlich Nahkampf. Aber mit,
ja, im ersten Buch gab es, glaube ich, außer Wurfmesser gar nichts. Wenn ich mich nicht ganz irre, oder?
Ja, absolut korrekt.
Ja, und mittlerweile haben wir da echt eine gute Auswahl an Fernkämpfer bekommen. Ja. Ansonsten, ach genau, und dann wollte ich noch darauf zu sprechen kommen, dass wir ein ganz besonderes Modell dabei haben mit Fernkampf, was ich allerdings nicht spiele, also den Fernkampf, um den Gegner Schaden zu machen, sondern um meine Bruderschaft einfach verdeckter agieren zu lassen. Und das Colpo di Mano mit seiner Rauchbombe, eine echt spezielle Waffe, die wir wenig in Freebooters Fate haben. Oh, ein, zweimal noch, glaube ich, ne?
Noch einmal, oder? Nur noch das Gegenstück, oder?
Stück, ja. Ich überlege, bei der Goblin-Dame haben wir das weggenommen wieder, ne?
Ja.
Ja, genau. Ist halt auch eine super Gelegenheit. Corpo di Mano schmeißt seine Rauchbombe, die hat halt einen Durchmesser von 10 cm. Ist halt, ja, du kannst halt nicht hindurchschauen. Du kannst dich auch nicht wirklich gut durchbewegen. Außer natürlich Corpo di Mano. Nee, kann der auch nicht mehr, ne? War auch erste Edition.
Nö, nee, durchlaufen, also du kannst schon durchlaufen. Du siehst halt nichts, ne?
Ja, aber er hatte in der ersten Edition keine Abzüge, glaube ich. So war das, glaube ich. Kommt man schon durcheinander.
Er bietet eine Sichtlinie und es ist für den Angriff von Corpo di Mano auch erstmal nicht so wichtig, weil er selber auch hinterhältigen Angriff hat.
Genau.
Wobei die übliche Nutzung der Rauchbombe bei mir jetzt immer eher war, ich decke damit anderes Gefolge. Klar kann sich Colpo di Mano damit auch selber verdecken, weil er ja gerade im Gegensatz zu anderen Spezialisten eben nicht diese Defensivtricks hat. Er hat kein Ausweichen, Fernkampf oder so etwas. Also der wird genauso getroffen wie ein anderer Spezialist. Könnte sich der Rauchbombe verstecken, aber ich finde es meistens sinnvoller, damit das Vorrücken von anderen Modellen zu decken.
Genau.
Man kann dann auch manchmal Pech haben, dass sich der Rauch schnell auflöst, aber gerade wenn man gerade keine Sichtlinie hat, hat man eben hier mit der Bruderschaft eine Gelegenheit, eben noch weitere Sichtlinien zuzumachen.
Genau. Und finde ich sogar ein sehr unterschätztes Modell, weil ich den bei Bruderschaftslisten eigentlich kaum sehe. Und ich spiele den eigentlich super gerne.
Ich habe den früher sehr gern gespielt.
Ja, ich kann jetzt nichts dagegen sagen. Also gerade diese Sichtlinie zumachen kann schon mal ganz nett sein. Gerade so gegen Imperiale mit Akkubusen oder so. Oder auch gegen Debonair einfach mal so eine Rauchbombe davor werfen. Muss ja nicht mehr drauf, um Schaden zu machen, sondern einfach davor. Dann müssen sie halt erst mal laufen, ne? Und dann ist es schon wieder schwerer für sie.
Ach, richtig. Und wenn dann die Akkubusen wieder sehen können, dann kommt Corvana und lenkt sie ab. Also man kann schon echt zickige Listen da zusammenklüppeln bei der Bruderschaft.
So, wollen wir mal ein bisschen auf Nachteile. Habt ihr welche? Ja, ne? Haben wir bestimmt. Ich finde, sie halten verhältnismäßig, wenn man sie mal trifft, aus.
Wenig aus.
Ja, ist aber, das ist die Einschränkung mit dem Ist-mal-Treffen. Also die Bruderschaft ist, finde ich, eine Fraktion, die sich im Laufe der Zeit sehr gewandelt hat. Und ich finde inzwischen auch gar nicht mehr so einen sehr, sehr ausgeprägten Markenkern hat, außer halt die Heimlichkeit, Sichtlinie, indirekten Angreifen. Aber sie gehört schon zu den Fraktionen, die tendenziell nicht so viel aushalten. Deswegen die Sache ja mit dem Glasmesser. Viele Modelle sind sehr spezialisiert, als wenn man sie außerhalb ihres Territoriums erwischt. Klasse Beispiel Piccina in Nahkampf. Dann fallen sie sehr schnell. Sie haben aber auch so ein paar Verteidigungsmechanismen. Gerade die Blitzreflexe und auch die Sonderregel mit dem Verbergen wurde ja auch extra damals mitgestaltet, um diesen Modellen die Blitzreflexe zu haben, auch nochmal einen Grund zu geben, in der Deckung zu sein, dass, weil sie ja mit Blitzreflexen nicht von Deckung profitieren, aber dadurch plötzlich höheren Widerstand bekommen.
Ja, und verschleiern. Und
beim Gefolge haben sie sogar mit Baditore ein ziemlich stabiles und robustes Gefolge, aber ja, genau da ist es so, die meisten Gefolge bei ihnen sind sehr, sehr empfindlich. Ich finde die Conscriti, ihr einfaches Laufgefolge, wirklich gut für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis, aber es hält halt nichts aus. Die teilen sehr okay aus, haben auch ihre Stärke 7, aber es ist halt ein Gefolge mit wenig Lebenspunkten, einen normalen Widerstand 2, die fallen gleich. Und der Spada, das Gefolge, was im Prinzip nur ein Konskriti mit hinterhältlichem Angriff ist, fällt halt genauso schnell. Und Harlekine, das einfache Fernkampfgefolge, was auch von Anfang an dabei war, die haben zwar den Verteidigungsmechanismus mit dem Agil, also dass man sie immer auf lange Reichweite beschießt, aber auch die fallen schnell.
Ja, allerdings werden die richtig gut, wenn du die Meister-Harlekine als Anführerin hast und darüber die Ehrengarde den Harlekinen gibst, dann bekommen sie nämlich Blitzreflexe. Und dann sind wir natürlich wieder bei dem Vorteil, dass du halt echt schlecht getroffen wirst.
Das ist so ein bisschen eine Eigenschaft. Die Bruderschaft hat die Tendenz, eigentlich schlecht getroffen zu werden, aber das macht die Harlekin zum Beispiel auch gerade wieder sehr teuer.
Richtig, ja.
Da sind wir noch bei einem anderen Thema. Meistens wird die Bruderschaft mit einer geringen Kopfstärke gespielt. Ich versuche da manchmal ein bisschen so gegenargumentieren, dass ich sage, man muss nicht immer für jedes Gefolge zwei Spezialisten anheuern. Man kann auch mal ein bisschen mehr Gefolge spielen. Aber sehr viele Spieler machen es einfach nicht. Und das führt dazu, dass man halt eine sehr elitäre, aber auch eine sehr kleine Mannschaft hat, wo jeder Verlust dann auch wehtut. Und wo man halt weniger Aktionen hat.
Wir kommen ja dann zu meiner Liste. Man kann auch sehr elitär spielen und nicht weniger Modelle haben. Also das geht mittlerweile auch gut. Aber das machen wir dann später. Ja, habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen? Vor- oder Nachteil, was euch noch so einfällt?
Puh, ja, also, ja, was heißt Nachteil? Also man muss halt damit leben, dass man keine Befehle geben kann. Das ist in den anderen Mannschaften, also wenn man jetzt, keine Ahnung, zur Abwechslung nochmal Piraten spielt oder sowas, ist halt ein Befehl eine super Option, andere Charaktere zu pushen. Ne? Gerade welche, die eine schwere Waffe haben, die können dann schießen durch den Befehl und über ihre eigene Handlung dann nachladen. Das kannst du halt bei der Bruderschaft knicken, aber wie Louis schon vorhin gesagt hat, die Anführer, die haben halt einfach so viele und so gute Regeln und haben ja vordefiniertes taktisches Verhalten irgendwie auf dem Spielfeld, dass du den Befehl, das wäre einfach eine verschenkte Aktion.
Ja, das gab es ja längere Diskussionen in dem Gasthausgeflüster zum Imperium. Mit diesem Zusatz der Aktion, die du im Prinzip ja wegschenkst. Und da muss man halt einfach sagen, gerade bei der Bruderschaft würdest du, ich sag mal, außer vielleicht dem König der Gossen oder auch in Teilen der Tore. Aber bei allen anderen wäre das halt einfach vergeudet. Also meiner Meinung nach, weil ein Meisterassassine, Königin der Schatten,
richtig,
eine Meisterharlekina, die willst du vorhaben, die willst du da haben, wo was los ist, die willst du in Action haben.
Ja, das sind halt keine Support-Charaktere, denen du einen Befehl geben könntest, ne? Ist das vielleicht, Frage an euch beide, ist das vielleicht eher so ein Nachteil der Bruderschaft, dass es so wenig reine Support-Charaktere gibt? Oder ist das jetzt nur trügerischer Eindruck? Gibt es eigentlich genug Support-Charaktere bei der Bruderschaft? Wie seht ihr das?
Es sind, also da drückt dich nicht, es sind definitiv weniger, aber das ist das, was ich auch mal sagte, mit die Bruderschaft ist auch ein bisschen schwammiger geworden, Thema. Du hast zwischenzeitlich deutlich mehr Modelle, die auch ein bisschen eine Synergie haben. Eine Königin der Schatten ist zwar für sich selbst eine sehr starke und gefährliche Nahkämpferin, weil auch hinterhältiger Angriff, Fechtangriff, Fechtmeister, Gift, alles wunderbar. Aber sie hat auch attraktiv, gibt also Modellen bei sich im Umfeld auch Stärkebonus. Die ganzen neuen Modelle mit Jagdtrieb, die wir bekommen haben, arbeiten wir sehr viel damit, okay, ein Modell geht ran und bindet, das andere kann dann eben da versuchen zu schießen, oder das nächste Modell geht ran und kriegt ohne hinterhältigen Angriff plötzlich auch 4 Angriffskarten.
Ja, aber dann, da finde ich, ist jetzt so ein bisschen der Unterschied zwischen Support und Synergien. Das sind zwei Unterschiede, für mich zwei unterschiedliche Sachen. Weil du ein Support ist halt irgendwas, das dich pusht, ohne dass du was dafür machst. Du hast ja schon gesagt, attraktiv, Ansporn wäre sowas. Und oder auch der Sirenengesang zum Beispiel. Und Synergien ist das halt mit den Schwestern, mit den Jagdtrieb.
Aber früher hatte die Bruderschaft auch gar nicht so viele Synergien. Also klar, die üblichen, die jede andere Fraktion auch hatte. Aber das wurde jetzt bei der Bruderschaft ein bisschen ausgebaut. Und ansonsten, stimmt, die Bruderschaft hat sehr, sehr wenig Support. Auch kein Moral-Support, weil halt sehr viele Modelle auch Einzelgänger sind.
Richtig, was ja dann auch wiederum ein bisschen stimmig ist, oder?
Du brauchst halt eine gewisse Identität. Und ein Geheimbund, der im Hinterhalt agiert, da ist halt nicht viel mit. Ich unterstütze mal meinen Kumpel davon.
Richtig, genau. Und das ist ja das, was auch immer gesagt wird. Man kann da jetzt auch nicht einfach Tierbändiger reinbringen und noch den Mystiker und dann noch Schwarzpulverwaffen, weil sonst hast du am Ende 9 Fraktionen, 10 Fraktionen, die sich kaum voneinander unterscheiden.
Wobei die Bruderschaft jetzt auch zu den wenigen Fraktionen gehört, die auch einen fraktionsinternen Mystiker haben, der auch noch ein bisschen Debuff macht.
Das ist aber nicht fraktionsintern, die ist ja für Kult und...
Bruderschaft und Kult, aber die Bruderschaft muss keinen Söldner anheuern, um einen Mystiker zu haben.
Ja, die wurde ja...
Was viele andere Fraktionen müssen.
Ja, irgendeiner hat sie ja angeheuert, weil sie... Ich weiß nicht mehr, wer. Ich hab's vorhin gelesen, weil er sie so bei sich im Team haben wollte. Irgendeinen von den Anführern. Ja, aber wie gesagt, also... Sie hat aber halt auch die passende, die Loas für Unterstützung, weil das meiste ist halt doch tot, ist ja sehr offensiv. Hat die noch was? Ich glaube, die hat noch...
Auch hat er Schwäche?
Ja, nee, ich meine noch eine Leere. Nein.
Nee, die hat nur Tod.
Ja, genau. Nur die Tod. Sind ja, das ist ja kein Support. Das ist ja wirklich auf die Fresse zu Großteil. Genau. Ja, Schaden. Den Tod herbeiführen. Dass Fraktionen irgendwie nicht rein nur Nahkampf gehen oder sonst was, sondern dass das alles ein bisschen verwäscht. Die Frage ist halt immer, wie weit verwäscht sich's, ne? Das ist ja das, was Fabi gesagt hat. Wenn da alle das Gleiche alle haben, dann hast du keine Identität mehr. Dass du ein bisschen was von anderen Sachen reinbekommst, ist in meinen Augen, ja, gehört halt in so eine Piratenwelt auch dazu, ne? Weil jeder sich dem anschließt, wo er am meisten davon hat. Mhm. Dann kommt halt auch mal eine Mystikerin, die angeheuert wird und sich sagt, ja gut, dann kann ich bei euch ein bisschen Unfug anrufen. Okay, dann wollen wir zu den Lieblingsminis oder haben wir noch irgendeinen?
Ich hätte vorher noch eine Frage so für euch. Findet ihr die Bruderschaft eine einsteigerfreundliche Mannschaft oder eine schwierig zu spielende Mannschaft? Weil ich habe da zwei Meinungen dazu.
Ja, okay, also ich kann dir mal das sagen, was ich immer den Demo-Teilnehmern an den Tischen erzähle. Und zwar würde ich, klar, also ich habe mit der Bruderschaft auch angefangen. Allerdings muss man sich in die Spielweise so ein bisschen reinfuchsen. Also ich sage jetzt mal, die Erfolge in einem Spiel kommen dann erst, wenn du die Bruderschaft und die Spielweise der Bruderschaft verstanden hast. Ist ja nicht so ein Selbstläufer wie bei den Piraten. Du ballerst ein Haus drauf und am Ende wird eventuell alles gut. Ich finde gerade den Spielstil mit der Deckung, hinterhältiger Angriff, Verschleiern, Verbergen, Rauchbombe und so, das musst du dir ein bisschen aneignen, ein bisschen spielen und ein bisschen testen. Insofern würde ich sagen, ist es für jemanden, der auf sowas Bock hat, eine gute Einsteigermannschaft. Für jemanden, der wirklich sich rantasten möchte, würde ich sagen, ist es eher eine schon fortgeschrittenere Mannschaft, allein aufgrund der Spielweise. Weiß nicht, Florian, wie siehst du das?
Also ich finde eigentlich, sie ist relativ einsteigerfreundlich mit Abzügen. Ich sag mal, jemand, der komplett neu ist in dem Hobby, dem würde ich die, ja, nicht empfehlen, würde ich jetzt nicht sagen, aber da gibt es halt einfach einsteigerfreundliche imperiale Piraten oder natürlich die Goblins. Aber sobald du mal ein bisschen im Hobby bist und ein bisschen schon mal ein Spiel gespielt hast, dann finde ich, sind die eigentlich auch für Einsteiger durchaus spielbar. Wie du gesagt hast, ja, man muss ein bisschen an den Spielstil ran. Da muss man vielleicht, je nachdem wie taktikaffin man ist, auch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Aber eigentlich hat man durch die Stärke der einzelnen Modelle doch relativ schnell Erfolg.
Wie siehst du das denn, Louis?
Im Prinzip alle meine Argumente habt ihr schon genannt. Ich finde von den vier ursprünglichen Mannschaften war die Bruderschaft die komplexeste. Auf der anderen Seite war es, gerade dadurch, dass du starke Modelle hast, die meistens eine sehr, sehr klare Rolle haben, fand ich, war es eine Fraktion, wo zwar du diese Anfangsschwierigkeit hattest, du musstest ein paar Sonderregeln lernen, dann konntest du damit aber schnell Erfolg haben. Sobald du aber auf einen Gegner getroffen bist, der von der Bruderschaft nicht überrascht war, der selber ein bisschen Spielerfahrung hatte oder du mal wirklich ernsthaft Szenarien gespielt hast, fand ich, wurde die Bruderschaft plötzlich sehr, sehr schwierig. Dadurch, dass ich jetzt mehr Spielzeuge bekommen habe, habe ich das Gefühl gehabt, bin erfolgreicher geworden. Ich finde bis heute aber immer noch die Bruderschaft, wie viele Leute sie spielen, immer noch eher eine knifflige Fraktion. Es gibt komplexere, weil du andere Probleme hast. Kult musst du vorher viel in, oder die Bonn musst du vorher sehr viel in die Planung stecken. Das musst du für die Bruderschaft gar nicht so sehr. Schatten musst du erst komplett verstanden haben. Aber ich kenne wenige Spieler, die die Bruderschaft sehr gut gespielt haben. Oder wenn, dann auf eine sehr bestimmte Art und Weise, die halt mal eine Weile Mode war. Umgekehrt, wenn Spieler, die auf nicht so erfahrene Gegner treffen, fand ich mit der Bruderschaft unglaublich dominierend. Also sie ist da so ein bisschen swingy. Sie ist, andere Fraktionen haben eine klare Lernkurve, die flach ist, dann geht's irgendwann hoch. Andere haben am Anfang eine steile Lernkurve und dann bist du auf einem Niveau und kannst gut spielen. Bei der Bruderschaft ist es so ein bisschen immer, finde ich, auf und ab. Die sind nicht monoton. Du musst dich, also sehr häufig habe ich das Gefühl, mit der Bruderschaft musst du das Spiel machen. Du passt dich nicht, kannst dich nicht gut auf den Gegner anpassen, sondern du musst deinen Plan haben und sehr genau wissen, was der Gegner tut.
Ja, finde ich.
Im Gegensatz zu. Okay.
Also finde ich gar nicht. Du kannst durchaus auch ein bisschen passiver, was du vielleicht auch solltest. Klar sind Assassinen, aber du solltest nicht so aggressiv sein. Und dadurch. Genau. Also du kannst aber durch die Schnelligkeit der Modelle eigentlich doch viele auch, einige auch Wandenläufe haben, einige sind oder viele haben 12er Bewegung, kannst du doch auch ein bisschen oder einfach auch, weil du hinterliegende Angriff hast, kannst du durchaus den Gegner machen lassen und dann ihn dir holen. Ich finde jetzt.
Einen Plan haben heißt nicht aggressiv spielen für mich.
Ja, klar, das schon, aber du kannst auch durchaus, also sehr gut auf Sachen vom Gegner reagieren, die dich überraschen. Da musst du nicht unbedingt planen.
Also dieses heimliche. Genau, also dieses heimliche und Taktieren ist ja eigentlich auch kontra zu dem aggressiven Vorgehen. Hier geht's dann eher taktisch zu spielen und dann Nadelstiche zu setzen. oder ja, die Kehle aufzuschlitzen.
Hey, was ich noch ergänzen müsste zu dem, was ich gesagt habe, was auch ist, man muss halt sagen, gerade wenn man die ersten vier Fraktionen sieht, und gerade auch am Anfang, jetzt mittlerweile, ja, gibt's auch einige, du hast bei den Bruderschaftlern, gerade von den Startfraktionen, von den Vieren, doch sehr viele Eigenschaften und Sonderregeln und auch viele, du musst es halt kennen, weil sobald du die vergisst, dadurch, dass die dann relativ wenig aushalten, kann es halt auch ruckzuck problematisch für dich werden, wenn du vergisst, dass einige agil haben, wenn du vergisst, dass du vielleicht eine Zusatzverteidigungskarte hast, dass du Gift vergisst oder sonst irgendwas, da hast du halt einfach viel mehr Sonderregeln als die anderen. Das ist das Einzige, wo man sagen muss, ja okay, dadurch ist sie, wie du gesagt hast, von den vier Start ist sie definitiv die schwierigste.
Aber das gleiche auch für einen Gegner. Wenn ein Gegner vergisst, dass ein Modell mit Blitzreflexe keinen Rückenbereich hat, kann er sich plötzlich ganz schnell wundern, wenn er glaubt, plötzlich dein alleinstehender Bonaccia ich hab's im Rücken erwischt. Ja, eben nicht.
Ja, das ist ja das, was du gesagt hast. Wenn der Gegner das weiß, was der andere kann, aber gut, das ist ja eh generell, dann hast du eh, ja, dann ist es ein schwierigeres Spiel. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt nur auf die Bruderschaft zutrifft. Wenn du das bei einer anderen Mannschaft hast und weißt, was die Figuren alle können, dann ist es ja jetzt, dann ist es auch einfacher.
Ja, das ist generell das Ding, ne? Bei der Bruderschaft hast du zum Beispiel auch noch viele, die Verschleiern haben. Und wenn du dann abwartest und nicht weißt, welches Modell Verschleiern hat, dann ist das für dich spielerisch auch schon wieder quasi eine verlorene Handlung, die du dann herschenkst, wenn du gar nicht drauf reagieren kannst, ne? Zum Beispiel. Also das musst du dann als Bruderschaftsspieler auch irgendwie mit einplanen, deine verschleierten Modelle richtig einzusetzen im richtigen Moment. Ne? Also das sind so solche Sachen, wo ich meine, da muss man sich schon ein bisschen reinfinden in die Spielweise der Bruderschaft.
Haben wir noch was oder wollen wir auf die Minis gehen?
Reden wir über Minis.
Alles klar. Liest jeder seine drei vor oder wollen wir jeder Top 3, Top 2, Top 1?
Wie drei? Ich finde alle geil.
Ja, aber du sollst dir eine drei Lieblingsfiguren raussuchen.
Ach, drei? Ach so, ich habe, ja gut, das kriege ich jetzt hin.
Das sollst jetzt nie alle, ne?
Nee.
Ja, fange ich mal an. Ich habe ein großes Herz für die Conscritti und für die Harlekine. Aber wenn ich dann ehrlich bin, welche Modelle ich dann doch am liebsten spiele oder rein vom Modell am tollsten finde, ist es dann doch eher bei den oberen Rängen zu finden. Wie ich schon vorhin erwähnt hatte, ich mag Adombra sehr. Sowohl das Artwork als auch das Modell, als auch was das Modell tut, weil Adombra ist das einzige Bruderschaftsmodell, was mich noch nie enttäuscht hat. Ich habe mit der Bruderschaft schon wirklich heftige Niederlagen gehabt. Und ich habe Modelle schon wirklich ungünstig oder schlecht gespielt. Aber Adombra hat immer funktioniert für mich.
Ein No-Brainer.
Dann das nächste ist Colpo di Mano, auch von dir erwähnt. Den habe ich nämlich auch sehr gerne gespielt, weil er, also er war im Prinzip der erste Assassine der Bruderschaft, der nicht Blitzreflexe hatte und einen anderen Verteidigungsmechanismus hatte und dadurch auch damals ein bisschen günstiger war. Und ich mag ihn halt bis heute, weil er diese Klassiker der Bruderschaft hat, hinterherigen Angriff, Maskenträger, aber ein bisschen anders und ein bisschen günstiger funktioniert. Man ihn einfach nicht wie Apogado, Bonaccia, einfach mit vorschicken kann. Hey, es fällt mir auf, es sind mir doch noch zwei dazugekommen. Ich wollte nämlich jetzt auch noch Bella Signa erwähnen, weil die nämlich ein schönes Modell einfach ist, ich sie einfach mag. Und auch die Morena Falligata wegen der dynamischen Pose. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das Modell, was mich dann dazu gebracht hat, die Bruderschaft anzufangen und dann in der Zeit auch zu spielen, war die Meisterharlekina. Oh. Ich finde das Modell nicht ganz so gelungen wie das erste Artwork, weil es ein bisschen überladener ist, aber es ist ein unglaublich tolles, dynamisches Modell in der ganzen Pose, was du auch in Details malen kannst, wie es schön aussieht. Und zum anderen war die Meisterharlekina damals ein Gamechanger wirklich für die Bruderschaft. Und ich spiele sie bis heute noch gerne, weil sie einfach Sachen macht, die kein anderes Modell kann. Sie ist eines der wenigen Modelle bei der Bruderschaft, das mit vielen Gegnern gut zurechtkommt, weil sie einen Rundumschlag hat. Sie ist unverwüstlich. Das führt immer wieder zu sehr lustigen Geschichten. Sie hat, was sie braucht. Sie hat eine okay Nahkampfstärke, sie hat ein paar Wurfmesser und sie spielt halt mit dieser Sonderregel Meisterin der Masken. Also, dass zu einem bestimmten beliebigen Zeitpunkt du dieses Modell, ein Modell des Gegners am Maskengefolge, ersetzen kann. Und du plötzlich einfach mitten im Gegner drin stehst. Wie bitte?
Ein Gefolge, das noch nicht dran war.
Ja, ein Gefolge, genau, das noch nicht dran war. Ganz wichtige Einschränkung. Das hat schon zu Paranoia geführt, als plötzlich ein Gegenspieler mit neuen Gefolge gegen dieses Modell angetreten war. Wir hatten beide die Paranoia, weil er hatte so viel Überzahl und er musste jedes Gefolge von ihm genau im Auge behalten. Hat immer Dreiergruppen, die sich gegenseitig bewacht haben, dann aufgestellt. Ich habe die Partie ziemlich deutlich verloren, aber sowas kriegt halt nur die meiste Harlekina hin. Und deswegen,
ja, und vor allem, du kannst das Szenario-Gegenstände, das das Modell hat, übernimmst du. Das hat auch bei mir schon lustige Sachen geführt, ja, wie Gegner holt den Schatz. Und was macht er? Er läuft nach hinten, seine Aufstellungszone. Da, wo ich den Schatz hinbringen muss, weil da seine Leute waren. Also was habe ich gemacht? Ich habe ihn in der nächsten Runde ausgetauscht, bin in die Aufstellungszone und habe den Schatz abgegeben gehabt. Ja,
aber Louis, ist das nicht herrlich und befriedigend, wenn der Gegner weiß, scheiße, gleich kommt die Meisterharlekina, ich weiß aber nicht wo und wann und was sie dann macht, diese Schweißperlen auf des Mitspielers Stirn dann zu sehen. Ist das nicht befriedigend?
Das ist befriedigend, aber da sind wir halt genau bei dem, was wir vorhin erwähnt haben. Ein unerfahrener Gegner, der nur nicht so viel Routine hat, für den ist das eine große Belastung. Gegner, der schon ein paar Mal gegen sie gespielt hat und genau weiß, was sie kann,
ja,
geht damit meistens wesentlich cooler um.
Ne, Fabi?
Ja, und dann ist man echt entnervt, weil man die Meisterharlekina nicht zur richtigen Zeit, so wie man es geplant hat, rausbringen kann. Ja.
Der Zeitpunkt war schon richtig, es hat nur nicht so viel geholfen. Ja, man hatte neulich ein Geplänkelspiel und da hat er die auch gebracht. War auch eigentlich der richtige Zeitpunkt, aber dann hast du irgendwie angegriffen, kamen die viel rum beim Rundumschlag und dann war sie ruckzuck weg, ne? Nee, die ist sogar weggerannt, ne? Weil sie,
ja, die ist hinterher weggerannt. Ja, es war der richtige, ich glaube, ich habe einfach scheiße getroffen auch. Also theoretisch war es gut, die Durchführung war halt nur mies.
Ja, das eine Mal habe ich, glaube ich, abgewehrt und das andere Mal waren die Karten mit irgendwie 2 Schaden oder sowas nicht ganz auf deiner Seite.
Ja.
Aber dann hat sie auch nichts mehr gemacht. Ist sie weggerannt, gestorben, wieder aufgestanden, nochmal gestorben, weg war sie.
Ja, alte Kamellen habe ich schon längst verdrängt.
Also ich hatte immer die Tendenz, sie ein bisschen zu früh zu holen, weil sie ist halt auch ein starkes, teures Modell und da will man sie halt nicht nur in der Hinterhand behalten, sondern auch einsetzen. Das ging mir ein paar Mal auch schon daneben.
Ja, das hängt halt auch davon ab, wen du noch hast, weil sie hat, glaube ich, Moral 8, ne? Und je nachdem, welche Spezialisten du dabei hast, hast du halt auch nur Moral 7. Das heißt, du fängst eventuell auch später an, weil du halt doch im Nachteil bist bei der Moral. Ich kann es schon verstehen, aber das muss man halt auch üben mit ihr, ne? Und durchaus mit Blut bezahlen, dass man da ein paar Mal die falsche Moment sieht.
Aber was sind eure Lieblingsmodelle?
Ja. Also mache ich immer, damit Fabi am Schluss. Also ich mag unglaublich, das erwähne ich auch immer sehr gerne, Viscero. Mhm. Das Modell finde ich, ja, ist okay. Ich finde den Fluff cool mit diesem Gondolier, der blind ist, dem sie das Augenlicht genommen haben. Danke. Und ich finde die Regeln unglaublich cool. Also, weil Umhauen 4, Stärke 8, geschärfte Sinne, Ausweichen, Nahkampf für die 60 oder 65 Dublonen, die er kostet, ist einfach. Das ist auch so ein Modell, das mich noch nie enttäuscht hat. Aber komischerweise sieht man das super selten. Aber mich hat es noch nie enttäuscht. Ich liebe den. Dann Cardena.
Ja.
Ich mag einfach das mit diesen Peitschen vom Modell her, von den Regeln her. Hört sich's cool an, ist aber gar nicht so cool. Also kommt gar nicht so oft zum Einsatz, wie man denkt, mit Rundumschlag mit 3 cm. Mal gegen Goblins oder gegen Gibbon.
Wenn ja, du so nicht in einer Spielweise.
Nee. Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich liebe das Modell, ich finde es wunderschön. Und das Modell, was mich zu den Bruderschaftlern gebracht hat, im Endeffekt war, also ich kam spät zu der Bruderschaft, wobei, ja, war meine zweite Mannschaft.
Ist also spät als nie.
Ich habe das einmal gesehen und fand es einfach wunderschön, das ist die Königin der Schatten. Ich finde dieses Modell so cool. Dieses, diese Adlige, die so verschmitzt mit ihrem Fächer und halt, ja, dieses kleine Vieh, das ihren kleinen Kompagnon, der im Rock ist und der immer ihr hilft beim Angreifen.
Oh ja,
bestimmt. Von den Regeln her geht's so, ich spiele es auch ab und zu, aber vor allem optisch finde ich. Also ist für mich immer noch mit einer anderen Figur, die ich jetzt extra nie ausgewählt habe, weil ich mir sicher bin, dass der Fabi die hat. Es ist immer noch mein Lieblingsmodell.
Königin der Schatten ist auch in meiner engeren Auswahl gewesen, ja. Waren das jetzt schon deine 3? Weil Louis hat ja auch ungefähr 8 aufgezählt.
Ich könnte noch mehr was Schönes.
Ja, waren 3, ich habe nur 2 noch erwähnt.
Ja, so kann man das auch umschiffen mit den Top 3, ne?
Ja, man könnte noch mehr, aber ich bin da Regel 3 Stück, also habe ich 3 Stück.
Okay, alles klar. Pass auf, dann schließe ich mal. Also bei Louis hätte ich direkt anschließen können, bei seinen Modellen.
Aber warum auch, werden dann alle durch, oder was? Haben wir dann alle genannt?
Nee. Nee, weil er mit der Meisterharlekina aufgehört hat. Das wäre jetzt mein Platz 3 gewesen. Allein, also mir gefällt das Modell sehr gut, sehr schön modelliert. Da hatte ich auch super viel Spaß beim Bemalen. Also da habe ich, glaube ich, 4 Schichten für die Haut und keine Ahnung, da habe ich mir richtig Mühe gegeben, weil ich das Modell halt sehr stark fand. Die hatte so eine ausladende, vorgestaltete Base, also nicht so wie alle anderen ein paar, na, was macht der Werner da immer drauf, Florian?
Green Stuff.
Green Stuff, genau. Nicht so ein paar Green Stuff-Fetzen drauf, sondern schön, was ist das überhaupt? Kleinen Grabstein oder sowas, ne? Keine Ahnung, ja. Und hat ein bisschen mehr Klimbim und hat halt super viel Spaß gemacht zu bemalen. Davon ab ist sie halt spieltechnisch mega krass. Gerade dass die Herrin der 1000 Masken, was Louis ja gerade schon erklärt hat, den Gefolgsmann dort auszutauschen, mega stark. Und wenn die dann nämlich reinkommt, kommt die noch mit einer Angriffskarte mehr rein und einen Rundumschlag und ist einfach der Knaller, die Dame. Und was noch hinzukommt, sie hat, kann ja die Harlekinen auch noch zur Ehrengarde aufwerten für 5 Dublonen, genau. Und dann bekommen nämlich alle Harlekinen auch nochmal Blitzreflexe. Also hast du messerwerfende Harlekine mit Blitzreflexe, die auch noch agil haben, also mega gut. Kann man auch so eine schön, ich spiele auch immer ganz gerne so themenbasierte Listen, entweder so eine Schlägertruppe oder so eine Harlekin-Truppe oder eine Meuchler-Truppe. Wenn ich die Meister Harlekiner spiele, dann habe ich auf jeden Fall einige Harlekin dabei. Mein Zweitlieblingsmodell, also eigentlich sind alles meine Lieblingsmodelle bei der Bruderschaft, weil es gibt keine bessere Mannschaft als die Bruderschaft. Bei mir auf 2 ist jetzt gelandet Bonaccia, ja? Einfach weil es war eins der ersten Modelle, ist aus der ersten Starterbox auch gewesen. Ist spieltechnisch mega optisch, ein Genuss. Also die braucht kein Resculpt, die wird noch in 30 Jahren geil aussehen. Da hat der Werner alles gegeben, was ging. Und spieltechnisch mega gut. Die spiele ich sehr gerne mit der Königin der Schatten. Das ist diese taktische Kombination, den hinterhältigen Angriff. Erst greift sie an, dann die und bindet den Gegner. Dann kommt Bonaccia hinterher oder andersrum. Je nachdem, am Ende ziehe ich eine niedrige Schicksalskarte und dann ist alles wurscht. Mega schönes Modell und von den Regeln her auch erste Sahne. Und jetzt mein Lieblingsmodell, das, was der Florian dann mir jetzt gerade geschenkt hat für Platz 1, was du extra nicht erwähnt hast. Ich denke, das ist das, was du auch nehmen wolltest.
Ich glaube, darf ich sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, das ist das Modell, was mich überhaupt zu Freebooters gebracht hat. Und jetzt darfst du sagen.
Mido.
Genau. Oder? Mido Amurir. Der Stelzenläufer mit der Schnabelmaske.
Der Sense.
Und der Sense ist einfach ein Traum. Auch wieder, ja, man merkt, ich mag die von Werner gekneteten Modelle. Ist ein mega schönes Modell. Und wenn du dann noch ein bisschen mit dem Pinsel umgehen kannst und dem die Farben ordentlich draufsetzt, finde ich immer mega schön, wenn jemand Medio Amoria auf dem Spieltisch hat. Gegen mich natürlich nicht, weil er hat furchterregend und Stärke 10 und einen Rundumschlag, 12er Bewegung, 12 Lebenspunkte. Ist einfach ein Knallermodell. Ja, und wer mit der Bruderschaft noch nicht angefangen hat, guckt euch Miedo an und danach werdet ihr damit anfangen. Ich könnte noch viele andere Modelle nennen, aber am Ende zähle ich dann alle auf, die es gibt. Weil die Bruderschaft, die Assassinen, das venezianische Thema, wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr das mögt, dann ist das einfach eure Fraktion bei Freebooters Fate. Oh, herrlich. Das waren 3. Ich habe mich echt auf 3 beschränkt.
So, wer möchte seine Liste als erstes anfangen? Machen wir wieder die gleiche Reihenfolge am besten, oder?
Ja, machen wir das so. Also, leider hat ein Handy-Update vor einiger Zeit meinen Companiero gefressen, deswegen habe ich nicht mehr meine Bruderschaftsliste, so wie ich sie schon lange, lange geplant habe. Dann, ich muss sie zusammenstellen und ich bin noch nicht ganz glücklich. Ich habe einen Ansatz gewählt, merkt dann wo ich herkomme, weil ich die Bruderschaft zwar meistens sehr klassisch gespielt habe, aber sie auch das Potenzial sehe, sie anders zu spielen. Und zwar, man kann die Bruderschaft auch mal mit ein bisschen mehr Gefolge spielen. Man muss ja nicht pro Gefolge 2 Spezialisten anheuern, auch wenn das durchaus gute Gründe dafür gibt. Leider hat es dann nicht mehr ganz so rund geklappt, wie ich wollte. Also deswegen gebe ich euch mal meinen aktuellen Vorschlag zum Verriss. Ich muss noch mal dran feilen, weil mir ein paar Sachen fehlen. Ungewöhnlich, wenn ich sage, ich will eine Massenliste spielen, ist, ich fange mit der Königin der Schatten an. Da würde sich jetzt heutzutage eigentlich der Dottore oder vor allen Dingen der König der Gosser mit eventuell noch Ehrengarde-Baditores noch besser passen. Die Liste habe ich aber mal geschrieben, bevor der rauskam. Insoweit wäre vielleicht ein sinnvollerer Ansatz. Ansatz der Königin der Schatten ist in dem Fall einfach das attraktiv auszunutzen, dass Modelle in 20 cm Umkreis die plus 1 Stärke bekommen. Und ansonsten kann sie ja noch ein paar ganz gute Sachen. Sie hat eine ordentliche Stärke mit ihren 2 Fächern, mit der 7. Ist agil, hat auch das Gift. Ausweichen im Fernkampf, also kommt auch an Gegner ran, ohne dass man sie sofort abschießt. Und sie ist Fechtmeisterin und hinterhältiger Angriff. Das reicht schon, um ein Modell an sich rauszunehmen. Also die kann sich selber wehren. Sie wird nur nicht im Nahkampf selber Ewigkeiten durchhalten, aber ja, wo die ist, sollte sowieso nicht mehr so arg viel stehen. Dann habe ich ein bisschen Gefolge eingepackt. Ich mag Konskritis. Warum? Konskritis gehören mit zum günstigsten Gefolge überhaupt und sie machen eine Sache sehr gut. Sie bringen Aktivierung. Sie sind gut darin zu laufen, sie können gut von A nach B laufen, Gegenstände tragen und im Zweifel können sie auch super irgendwie noch einen Gegner flankieren oder einen Sturmangriff auf den machen. Deswegen habe ich jetzt, ein bisschen aus Verlegenheit, 3 Konskritis eingepackt. Am Anfang hatte ich ein bisschen gestörtes Verhältnis mit ihnen. Zwischenzeitlich schätze ich sie sehr, sehr hoch, die Battitore. Am Anfang mochte ich die Battitore, also diese brutalen Straßenschläger der Bruderschaft, gar nicht so sehr. Ich fand immer, die haben Moralprobleme und gerade, naja, je nachdem, wo der Anführer steht, nicht so gut. Aber die Battitore mit ihrem klaren Markenkern sind einfach brutal im Nahkampf. Sie haben eine ordentliche Stärke, sie haben 9 Lebenspunkte, was schon ein bisschen mehr ist als vieles andere Gefolge. Und immer noch Widerstand 3. Das ist ein Gefolge, was es aushält. Leider habe ich nur einen reingebackt. Jetzt muss man auch noch mal seinen hinterhältigen Angriff in der Bruderschaft drin haben, finde ich. Wenn man den nicht auf den Spezialisten hat, dann hat man immer noch die Option, das auf das Gefolge zu packen. Also habe ich noch eine Spada mitgenommen, weil es gut aufgegangen ist. Leider keine Harlekin deswegen. Ich wollte einen hinterhältigen Angriff haben. Spada, wie schon gesagt, ist ein Konskriti, der noch hinterhältigen Angriff hat. Kann man das ausnutzen? Voll toll. Vor allem, man ist auch selber schuld, wenn man hinterhältigen Angriff nicht ausnutzt. Klappt es nicht? Naja gut. Den benutzt man halt eher zum Angreifen als zum Laufen. Theoretisch könnte aber auch laufen. So, jetzt haben wir hier die Königin der Schatten und viel Gefolge, was um die herumschwirren könnte. Was habe ich an Spezialisten eingepackt? Erstens Bellasigna. Bellasigna, die Wandenläuferin mit ihren Wurfdolchen, die sind auch vergiftet, alles schön und gut, aber die hat jetzt in der V2 eine sehr, sehr schöne Regel bekommen, und zwar Auge des Jägers. Auge des Jägers würde jetzt erlauben, ja, wenn man zielt, kriegt man zusätzliche Stärke. Ist mit dem Modell gar nicht so interessant, sondern man nimmt Auge des Jägers, wie bei allen Modellen, mit einer schnellen Kadenz mitfallen, deswegen mit, weil sie dann noch Modelle, die im Nahkampf schon ein anderes Modell binden, nach wie vor sicher beschießen kann. Also sozusagen, wenn irgendein Modell im hinterhältigen Angriff schon ein Modell gebunden hat und es noch steht, kann halt Bellasigna auch mal aus einem seltsamen Winkel kommen, über ein Haus drüber, irgendwo runterklettern, irgendwo hochklettern und dann noch das entscheidende Wurfmesser mit dem Gift werfen. Dann, weil sie nicht teuer ist, habe ich wieder Adombra dabei, um wenigstens so ein bisschen Fernkampf zu haben. Ich habe es erklärt, Adombra ist das einzige Modell bei der Bruderschaft, was mich noch nie enttäuscht hat. Da bin ich jetzt stur. Die kommt mit. Da ich noch 65 übrig hatte, war jetzt so ein bisschen Entscheidung. Wen nehme ich mit? Ich habe mich jetzt in diesem Fall, mit diesem ganzen Massenthema, für Finca Junior entschieden. Auch eins der Gosse-Modelle, das auch beim Kult angesiedelt ist, aber in diesem Falle für die Bruderschaft arbeitet. Die ist auch agil, eine Einzelgängerin und die kriegt einen zusätzlichen Stärkebonus, wenn sie Leute im Rücken angreift. Mit den vielen Modellen, die da sind, könnte das gelingen. Ich finde es noch nicht so ganz rund für das, was ich mal in meiner Bruderschaftsliste drin hatte, weil eigentlich hatte ich da immer entweder nochmal Morena untergebracht gehabt, um halt nochmal einen agilen, hinterhältigen Angriff zu haben oder Colpo di Mano, der diese Masse an Gefolge deckt. Aber dann hätte ich jetzt auf was anderes verzichten müssen. Ich muss mich nochmal an den Tisch setzen. Das ist mal so ein grober Entwurf von mir, der jetzt schon länger nicht mehr Bruderschaft gespielt hat gerade.
Gut, 9 Aktivierungen.
Ja, 9 Aktivierungen. Das ist mal Bruderschaft auf den Kopf gesetzt.
Mir fehlt so ein bisschen der Nahkampf, der richtige Nahkämpfer. Jetzt mal Königin der Schatten ausgenommen, weil Anführerin.
Ich sag's mal so, du brauchst die Stärke 8 und 9 gar nicht zwingend, wenn du nur genug Modelle hast. Aber
mir geht's nicht mehr um die hohe Stärke, sondern irgendwas, wo die im Nahkampf was Cooles hätten. Sei es ein Fechtmeister, sei es, ach, was es alles halt gibt, ne? Oder eine Blitzreflex, ein Ausweichen oder sonst irgendwas. Das irgendwie fehlt mir das. Das sind alles, da ist keiner von den Spezialisten, die was Besonderes haben zum Überleben. Da ist keiner dabei, der da besonders hervorsticht. Also wenn ich so spielen müsste, ich würde wahrscheinlich einfach einen Koskriti rausschmeißen und die Punkte dann dafür nutzen, stärkere Spezialisten einzupacken.
Ja, da würde dann wahrscheinlich Finca für rausfliegen. Das genau. War auch einer der Ansätze. Ich hatte es mal Abagado, auch ein sehr cooles Modell, was manchmal ein bisschen aus dem Fokus gelangt ist, noch drin, der ja auch die Blitzattacke hat.
Zum Beispiel Koskriti raus, Finca raus. Hast 35 Punkte, da machst du den Baditore zum Spada, da hast du den hinländigen Angriff nochmal und dann hast du 30 Punkte, kannst du dann eine Bonaccia zum Beispiel reinpacken. Einfach, es ist halt kein Modell dabei. Gut, wie gesagt, die Königin der Schatten ist ein bisschen außen vor, aber es ist kein Modell dabei, wo ich jetzt sagen würde, vor der habe ich Angst, wenn ich sie angreife. Das ist ja, das Problem. Ja, da war es halt
nur eine Aktivierung, die Szenario durcheinander
bringt. Wir machen dann, wie gesagt, meine Liste kommt jetzt gleich.
Genau. Der Gedanke ist halt einfach mal zu zeigen, man kann die Bruderschaft auch ein bisschen auf den Kopf stellen. Ich verstehe jeden, der gerne seinen Spezialisten spielen will. Aber die Bruderschaft hat ein fähiges Gefolge, das und den einzigen Nachteil hat, es ist nicht gut im Einstecken und es kriegt halt keine Befehle vom Anführer. Ansonsten halte ich den Konskriti für das am meisten unterschätzte Gefolge im Spiel. Weil beim Velero von Goblins weiß jeder, was Puddle of Doom ist. Die Konskriti können es auf ihre Art und Weise auch.
Ich liebe Konskriti, das wirst du klar sehen. Wie gesagt.
Ja, leg mal los.
Fabi, hast du noch was zu Luis Liste zu sagen?
Also Koskritis sind unterschätzt. Ich spiele auch immer gerne einen Koskriti, weil es sind einfach die Koskriti des Todes. Man belächelt immer die Stärke 7, aber wenn die einen Sturmangriff machen, die Jungs, kommen die mit Stärke 9 und die zerlegen alles. Also Koskritis und dann für 35 Dublonen, pack ein. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Okay, gut. Dann das Schöne ist, meine Liste ist halt total konträr, weil ich bin ja ein Riesenfan von Spezialisten. Das heißt, ich versuche immer das Maximum an Spezialisten rauszuholen, egal was geht.
Dann ist die Bruderschaft genau die richtige Mannschaft für dich.
Ja, dafür spiele ich es aber eigentlich zu selten, muss ich sagen. Mhm. Aber trotzdem, ich habe halt genau das Gegenteil. Ich habe 8 Aktivierungen, komme ich. Ich habe als Anführer den Dottore. Warum? Dottore mit Tokasana ist ganz einfach. Also der hat dann Stärke 8 Gift, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Regeneration 1, das heißt, er tut immer einen Lebenspunkt regenerieren zu Beginn seiner Handlung. Er hat Wundenversorgung, da kann er auch mal einen Spezialisten wieder heilen. Er ist zäh und er kriegt einen Widerstand durchs Tokasana nochmal. Da hat er dann Widerstand 4 oder 5, ne?
5.
5, ja. Das heißt, der hält unglaublich viel aus und kann sich wieder hochheilen. Ist gut im Nahkampf. Für 85 Punkte dann super, also überhaupt nichts. Dann 2 Koskriti, einfach um genug Spezialisten rauszubekommen. Das spart einfach einen Haufen Punkte. Dann Adombra, ich glaube, die hatte mir schon, die ist einfach, weiß ich nicht, für 65 Punkte, hat mich auch, glaube ich, noch nie wirklich enttäuscht. Also könnte mich nie erinnern, finde ich super. Dann Viscero, wie ich schon hatte, ausweichen Nahkampf, Geschäfte Sinne, umhauen 4 mit Stärke 8, 65 Punkte. Ich weiß nicht, also der hat als Nahkämpfer kaum was ich vermisse. Vielleicht was, dass er im Fernkampf schlechter getroffen wird. Aber gut, dafür hast du ja im Endeffekt die Geschäftensinne. Also Geschäftensinne ist halt 360 Grad Sicht. Das heißt, du kannst ihn auch nie im Rücken angreifen. Dann brauchen die das alle auch nicht, weil ich habe logischerweise dann Corvana dabei. Einfach um 2 Modellen eine Angriffskarte zu nehmen. Also versuchen zu nehmen. Klappt nicht immer, aber einen triffst du eigentlich immer mit den Raben. Die haben 50 Reichweite, 3-2 Schaden. Das ist mir aber egal. Aber du brauchst keine Sicht und du kannst halt ablenken. Das heißt, wenn du getroffen hast, egal ob Schaden, hat er halt bis zum Ende seiner Handlung minus 1A. Das kann schon manchen zu Weißglut gebracht, wenn er mit einem guten Nahkämpfer vor ein Spezialist vor dir stand, auf einmal eine Angriffskarte weniger hatte und dann immer getroffen hat im Sturmangriff. Und dann habe ich noch die 2 Schwestern, die Sparatoria und Katschatris. Soll ich dir alles, was die können, vorlesen? Ja, im Endeffekt geht es bei denen um Jagdtrieb. Die eine hat eine Panda-Armbrust, wo sie schießen kann und einen Sturmlauf dazu. Das heißt, sie kann auch mal in den Nahkampf, weil sie vorher erst einmal schießen darf und in den Nahkampf. Hinzu hat sie schnelles Nachladen. Das heißt, du musst nicht stehen bleiben, um nachzuladen, sondern du kannst einfach eine Aktion laufen benutzen. Damit lädt sie automatisch nach. Genau. Und dann hast du Katschatris, die Nahkämpferin dazu, die hat auch den Jagdtrieb, die hat aber eigentlich dann nur wichtig jetzt für die Erklärung hinderlichen Angriff. Aber im Endeffekt versuchst du mit ihr in hinderlichen Angriff reinzugehen, dann bekommst du, und die andere schießt dann entweder drauf oder kommt auch dazu. Und der Jagdtrieb sagt im Prinzip, du kriegst eine zusätzliche Angriffskarte im egal was, wenn jemand anders, der auch Jagdtrieb hat, mit ihr in Base-Kontakt ist. Und Rüstungsbrechen, glaube ich, was.
Ja.
Das heißt, du kannst mit der Nahkämpferin hin, kannst sie binden, die andere kann, weil sie auch Auge des Jägers hat, einfach in den Nahkampf reinschießen und kriegt halt dann Rüstungsbrechen, also so 1-2 Stärke mehr, mit einer 5-4er Armbrust hat die, glaube ich. Das heißt, du bist so bei 7-5 etwa von der Stärke her und eine zusätzliche Angriffskarte oder gehst in den Nahkampf, dann hast du 2 standardmäßig, dann kriegst du eine für den Jagdtrieb und nochmal eine für die Unterstützung, das heißt, du bist bei 4 Angriffskarten. Unglaublich verheerend. Ist nicht ganz leicht zu spielen, muss man sagen. Einfach, weil, ja, wenn die eine weggeschossen ist, ist halt der komplette Vorteil im Prinzip weg. Wobei sie für 70 und 75 jetzt eigentlich so teuer sind, dass du sagen müsstest,
die sind dann einzeln unbrauchbar. Auch noch gut.
Ja.
Nee, also ich hatte die auch schon mal so gespielt, da ist mir eine weggebrochen. Die sind einzeln für sich auch gut, aber natürlich das volle Ausmaß ihrer Fähigkeiten dann halt, wenn der Jagdtrieb zustande kommt, ne?
Ja. Und wer halt richtig gezählt hat, ich habe 5 Spezialisten, weil die 2 sind verwandt. Das heißt, die brauchen nur einen Spezialist. Also die zählen als ein Spezialist beim Anheuern.
Was du jetzt nicht erzählt hast, was ich auch immer gerne vergesse, die haben beide auch noch die Sonderregel Späherin.
Das heißt, ja, die vergesse ich immer, deswegen.
Genau.
Das war fürs taktische Spiele jetzt nicht so wichtig, dass die halt zu Beginn des Spiels nochmal eine Laufaktion machen dürfen. Ja, ganz nett. Ist jetzt aber nichts, was für einen taktischen Teil für mich jetzt so relevant ist.
Eine Bewegung.
Naja, du bist schon ein bisschen weiter vorne.
Ja, aber dadurch, dass ich es komischerweise bei irgendwelchen Modellen immer vergesse, rechne ich damit gar nicht so. Irgendwie, weiß nicht.
Das vergesse ich halt genauso häufig wie das zusätzliche Geländestück, was die Bruderschaft stellen kann, was wir heute auch noch gar nicht erwähnt haben.
Stimmt. Oder es furcht der Regen, vergisst man auch so gern.
Richtig, genau.
Aber ja, haben sie natürlich auch.
Ja, aber interessante Liste. Du hast jetzt so Charaktere immer ausgesucht bei den Spezialisten, so zwischen 60, 75 Dublonen, damit du halt auch viele stellen kannst, ne?
Genau, das ist aber halt auch der Sinn, weil ich liebe halt Spezialisten, weil die immer irgendwas besonders Cooles meistens haben und dementsprechend habe ich, ja, versuche ich auch meistens das Optimum rauszuholen. Das ist ja bei meiner Amazonen habe ich das ja auch mit meiner 9er Liste, bei den Schatten habe ich auch, ich glaube, 9 Figuren und ich versuche immer das Maximum an möglichen Spezialisten irgendwie rauszuholen, weil, weiß nicht, ist eher mein Stil als mit dem Gefolge. Und man sieht ja 8 Stück, 5 Spezialisten, also man kann auch, so, ich sag mal, eine normale Größe von der Mannschaft haben, ohne viel Gefolge mitnehmen zu müssen.
Ja, die beiden Schwestern sind für mich auch ein Grund, jetzt wieder Bruderschaft zu spielen. Die haben mir wirklich wieder Spaß auf die Fraktion gemacht, damit ich ja zwischendurch da einen ziemlichen Durchhänger hatte. Ich sag's mal so, ich bezweifle, dass du mit deinem Doktore so viel Wundenversorgen anwenden wirst, außer vielleicht bei Adomperam, wenn du in der Beschuss kommt.
Nö, also...
Weil du ja doch schon eher vorne und drauf gehst.
Also so oft benutze ich das für gewöhnlich auch nicht, aber meistens muss ich es auch nicht so oft benutzen. Weil entweder sind sie zu weit weg, wie du sagst. Ein Dottore ist mit Widerstand 4 und Regeneration 1 auch schon mal relativ schwer, irgendwas wegzubekommen. Also da kann man sich auch ganz schön die Zähne ausmachen.
Ja, ich spreche aus Erfahrung.
Im Notfall kann man sich immer noch heilen, aber es ist nett, dabei zu haben. Ab und zu nutzt man es mal, aber dadurch, dass er selber ein guter Nahkämpfer ist, ist im Endeffekt wie mit dem Befehl. Du musst einen von beiden Tode sterben und meistens gehe ich lieber mit ihm in den Nahkampf, als dass ich dann irgendwo faul rumstehe und heile, dafür ist er zu gut. Noch Anmerkungen?
Nee. Hast du die Liste schon gespielt?
Ja.
Ah, okay.
Schon ein paar Mal.
Und?
Ja, macht Spaß. Ist genauso, wie ich meine Liste mag.
Okay. Also es funktioniert auch so, wie du es hier vorgestellt hast.
Ja, funktioniert einwandfrei. Du ist halt so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe meistens die 2 Schwestern plus, ich sag mal, Adombra, die so eine Seite machen. Dottore, Viscero und 1, 2 Chris Kitty die andere Seite. Mhm. Je nachdem hängt ein bisschen vom Szenario auch ab, ne? Und Corvana ist eher so, dadurch, dass ich so viele Aktivierungen, also relativ viele Aktivierungen habe, beziehungsweise gute Modelle, ist sie eher einer, der so hinten nachläuft, also beziehungsweise am Anfang ein paar Mal läuft, sich einen guten Spot sucht, vorrangig 2. Stockhaus und dann einfach von dort die Leute nervt und all da, wo es brennt, sag ich mal, unterstützt, dadurch, dass derjenige beim Angriff dann eine Angriffskarte hoffentlich weniger hat.
Hm. Ja, schön zickige Liste.
Was man jetzt nochmal erwähnen sollte, dass dein Sparatoria auch Auge des Jägers hat. Ganz wichtig, sonst würde es nicht so gut funktionieren mit dem
Jagdtreten-Modell,
was Katatrice schon...
Hatte ich zwischendrin mal erwähnt. Sonst noch? Sonst musste Fabi jetzt.
Nee, sonst nicht. Genau. Ich habe natürlich einige Listen. Mein großes Problem bei den Listenschreiben ist immer die 500-Punkte-Grenze, weil ich möchte mal so viele tolle Modelle mitnehmen und dann irgendwann sagt der Companiero-App, so, ist jetzt zu viel. Deswegen, ich hatte auch immer den Ansatz, mal ein bisschen mehr Gefolge mitzunehmen, so 2 Koskriti, Harlekin und Batitore vielleicht mal, um mehr Aktivierung reinzubekommen. Das macht sich dann aber bei den Spezialisten bemerkbar. Deswegen habe ich heute mal meine alte Standardliste hier mitgebracht für das Gasthausgeflüster. Als Anführerin habe ich da die Königin der Schatten. Es ist einfach ein super hübsches Modell und attraktiv ist auch so eine Regel, die ich meistens ganz gerne vergesse, obwohl die mir wahrscheinlich sehr helfen würde, weil mir meistens ein Schadenspunkt fehlt. Sollte ich vielleicht mal drauf achten. Aber der hinterhältige Angriff und Fechtmeisterin mit Gift ist einfach der Knaller. Und wenn sie beschossen wird, sie ist agil, kriegt sie ein bisschen weniger Schaden ab. Ja, mein Gott. Hat auch eine Ausweich im Fernkampf. Also sie kommt eigentlich ganz gut zum Gegner ran, durch Ausweich im Fernkampf und agil. Aber wenn sie dann im Nahkampf ist, braucht sie Unterstützung. Und aus diesem Grund habe ich Bonaccia eingepackt. Das ist auch so mein Dreamteam, die beiden. Die agieren meistens so zu zweit. Das ist erstmal schon recht einschüchternd für den Gegner, wenn die sehen, Königin der Schatten und Bonaccia kommen auf mich zu. Hilfe, nimm die Beine in die Hand und lauf. Denn Bonaccia haben wir auch schon drüber gesprochen, Blitzreflex, hinterlegter Angriff, auch Fechtmeisterin. Da ist es meistens, wenn die beiden angreifen in Kombination, ist meistens eigentlich auch egal, wohin die angreifen. Die kritischen Treffer kommen da meistens durch. Und dann ist der Gegner schon so stark angeschlagen, dass die nächste Trefferzonenermittlung schon wieder recht interessant wird mit dem ersten kritischen Treffer. Genau, und wenn die beiden beiden Mädels dann da den Gegner eingekesselt haben. Also das wäre jetzt so eine Kombination, die ich auch auf, also mit ein bisschen Bauchschmerzen auch auf Marlo losschicken würde, weil Marlo einfach auch 15 Lebenspunkte hat und die beiden Mädels das wahrscheinlich nicht schaffen werden. Aber wenn, würde ich so eine Kombination da losschicken. Als Gefolge habe ich eingepackt zwei Sparder, weil ich einfach den hinterhältigen Angriff liebe. Ich hätte auch Koskritis einpacken können, die sind nämlich genauso schnell. Allerdings haben die Sparder mit dem hinterhältigen Angriff, die sind halt viel besser einsetzbar. Ich kann die hinter der Hauswand parken und dann im Notfall dort einmal zuschlagen und zustechen, hinterhältig. Ich muss den Gegner gar nicht sehen, die meisten Gegner müssen mich sehen, also ist das dann mein Vorteil. Für ein bisschen Beschuss habe ich dann eine Harlekin eingepackt, sind halt auch agil, sehr beweglich und können halt 20 cm weit ihre Messer werfen, auch immer ganz nervig. Manchmal kann man sie auch schön hinter der Deckung positionieren und dann zweimal mit dem Messer nerven. Herrlich, herrlich auch die Modelle. Ganz gerne einpacken tue ich, wo mir jetzt auffällt, habe ich auch schon länger nicht mehr. Gerade für Missionen, wenn ich schnelle Spezialisten brauche, packe ich ganz gerne Fitarch die Spinne ein. Mit einer 14er Bewegung ist einfach mega schnell und hat einfach das stärkste Wurfmesser im ganzen Spiel mit Gift. Und ich meine, wo habe ich die Karte? Ich glaube auch eine hohe Nahkampfstärke, Stärke 8, glaube ich. Ne? Florian, weißt du was immer aus dem Kopf?
Ja, so aus dem Dreh. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht.
Ne, bin ich mir auch gerade nicht sicher. Aber ich habe ja alle Karten.
Ja, sicher eine 7, aber gut, ich habe ihn länger nicht mehr gespielt.
Ne, es ist eine 8 tatsächlich, genau. Es ist eine 8 und die Wurfdolche haben halt, genau, 8 plus Gift im Nahkampf, mega gut. Und halt die Wurfdolche 20 cm, 6,4 mit Gift, ist auch echt mega zäckig. Verbergen, verschleiern, 14er Geschwindigkeit, einfach ein super Charakter, der auch ein bisschen was aushält. Außer in meinen Spielen, da stirbt er recht schnell, aber theoretisch könnte er viel aushalten. Genau, und diese Mannschaft wird dann komplettiert von der lieben Morena Feligata. Ein, finde ich, von der Pose her sehr dynamisch schönes Modell. Auch wenn einige sich über den krummen Rücken so ein bisschen, ja, beschwert haben. Aber ich finde es eine wunderschön modellierte Bruderschaftlerin. Das Schöne an ihr ist, sie hat auch Ausweichen fern, also sie kommt auch recht gut in die Nahkämpfe rein, auch hinterhältigen Angriff. Hier mal eine Wandläuferin, ich kletter eigentlich nie, aber ist gut zu wissen, dass man es könnte. Das Schöne ist ja aber hier die Sonderregel Akrobatik, das heißt, sie kann über die Gegner drüber klettern, ist überhaupt gar kein Problem, auch über Nahkämpfe, und sie kann halt aus dem Nahkampf raus und mit einem hinterhältigen Angriff in den nächsten Nahkampf wieder rein. Das ist einfach super heftig. Mein Problem ist meistens, sie geht zuerst in den Nahkampf rein, die sie nicht überlebt. Und dann kann ich diese Taktik gar nicht einsetzen. Aber ja, schick sie auf ein Gefolge. Ja, eventuell bleibt sie dran hängen, weil sie nicht genug Schaden macht. Und dann nutzt du einfach Akrobatik und hinterhältiger Angriff, um aus dem Nahkampf heraus in den nächsten Nahkampf reinzuspringen. Das ist auch immer schön, wie der Gegner dann verdutzt guckt. Hä? Das kannst du? Ja, das kann sie. Und das ist einfach mega stark. Und hier habe ich halt eine Liste, wo der Florian dann wahrscheinlich sagen würde, jo, hier ist viel Nahkampf drin und viel Nahkampf mit viel Sonderregeln. Ja, also weniger Beschuss, weil ich bher so der Meuchler bei der Bruderschaft. Das ist meine Liste. 7 Aktivierungen. Fragen, Ergänzung?
Nein, Morena ist für mich halt auch genau die Assassinin, die halt, vor der du dich quasi nicht verbergen kannst, aber die halt selber kaum was aushält. Jetzt, wenn du Bonaccia und die Königin der Schatten, nicht nur gemeinsam spielst, sondern auch gemeinsam losschickst. Das sind halt schon mal gleich 200 Punkte auf zwei Modellen.
Oh ja.
Die eine sehr, sehr ähnliche Rolle haben. Also sind ja quasi austauschbar. Klar, wenn du gegen jedes Modell, sogar gegen Großmodell, wenn du die da hinschickst, da steht halt nichts mehr. Weil es sind halt schon viele Eier in einem Korb. Und du hast halt das klassische Bruderschaftsproblem, würde ich halt sagen, du bist halt empfindlich. Du hast jetzt kaum etwas, was dir irgendwie erlaubt, einen Schaden gut aufzunehmen. Also wenn die Modelle fallen, fallen sie schnell. Du musst also schon sehr genau gucken, wann du den Gegner angreifst und halt nicht einfach an sein Feuer läufst.
Richtig, genau. Also mit Blitzreflexe und ausweichend Fernkampf bin ich natürlich ein bisschen geschützt, um auch nah ranzukommen. Allerdings, wenn ich rankomme, dann muss ich auch tödlich zustechen. Also theoretisch ist das eine ganz gute Liste. Praktisch hapert es dann bei mir beim tödlichen Zustechen. Und dann, wenn das Echo kommt, ja, das ist dann der Moment, wo ich die Füße in die Hand nehme und laufe.
Fifth Ach habe ich jetzt schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Muss ich mir nochmal angucken, weil ich hatte bei dem ich auch genau das Problem. Ich finde ihn sehr fähig und sehr schnell, aber er wird mir eigentlich immer relativ früh rausgeschossen, weil der Gegner halt Angst vor dieser Beweglichkeit hat oder vor dem Wurfmesser und der halt quasi eine laufende Zielscheibe an vielen Punkten für viele Spieler war.
Ja, ist auch so. Man muss ihn spielen können. Kann ich nicht. Spoiler. Aber er macht einfach mega viel Spaß. Ey. Er ist auch ein Wandenläufer mit 14 Zentimeter. Der kraxelt dir da auf den Leuchtturm hoch. Das ist unglaublich. Ja, nicht ganz, aber.
Also, du hast definitiv einige der beweglichsten Modelle im Spiel in deiner Liste drin.
Ja, mag ich halt auch, ne? Dieses hinterhältige, heimliche, bewegliche und dann blitzschnell zustechen.
Ja, das ist interessant, weil wir alle drei komplett unterschiedliche Listen diesmal haben, ne?
Ja, und du kannst noch mehr unterschiedliche Listen machen, wie ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt habe, so Themenlisten, ne? Mit den ganzen Harlekin. Du kannst eher so eine.
Nee,
so
darum geht's mir gar nicht. Mir geht's darum, wir haben Louis, der sehr viel Gefolge hat. Und wenig Spezialisten.
Ja.
Ich habe mich mit extrem günstigen und vielen Spezialisten, am Tisch mit wenigen Spezialisten, aber halt die richtig guten.
Die teuren.
Die teuren. Gut. Ja, auch, aber es hat wirklich komplett unterschiedliche Ansätze. Aber es funktioniert.
Richtig. Und so ist
es. Halt jetzt schon sagen würde, Fabian hat so das, was die meisten Klassischsten unter der Bruderschaft verstehen.
Ja, eher genau. Eher so eine klassische Liste. Ja, das stimmt. Florian hat eine experimentelle, neue Liste. Und du hast dann, glaube ich, schon eher eine Liste, die ja schon ein bisschen von der Bruderschaft, ein bisschen mehr weggeht. Aber du hast ja auch gesagt, da ist ja eine Liste, wo du noch dran feilen kannst.
Ja, also wenn ich Bruderschaft auf Massen spiele würde, würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwann auf König der Gosse und Batitores gehen.
Ja,
die werden uns zwar mit der Ehrengarde auch teuer, aber dieses Unberechenbar mit der Schelle links, Schelle rechts und was war das andere noch, was sie kriegen können?
Unberechenbar, Schlaghagel und Schelle rechts, Schelle links.
Schlaghagel, genau. Das auf einem Gefolge ist nicht so ohne. Vor allem, weil es ja ein stabiles, das einzige stabile Gefolge bei der Bruderschaft ist. Also so ein Batitore hält auch manchmal mehr aus als so mancher Spezialist.
Ja, Trukor hat genauso viele Lebenspunkte wie ein Batitore.
Ja, hat aber Widerstand 3.
Ja, okay. Ja.
Okay, warum spielt ihr die Bruderschaft?
Es ist, ich sag, von den Grundmechaniken relativ simple Mannschaft. Du bist aber, wie man jetzt gerade schon gemerkt hat, sehr flexibel an der Auswahl der Charaktere. Es passt genau in das, wie ich es lieb. Also viele Spezialisten, die besonders coole Sachen können. Und da ist halt die Bruderschaft genau das Richtige. Schnell, hat immer noch irgendeinen kleinen Trick oder Kniff parat, wenn der Gegner was macht. Und das ist einfach das, was ich mag bei Free Buddhas.
Die Bruderschaft ist einfach thematisch eine super ansprechende Fraktion bei Freebooters. Wie man jetzt ja schon, wie ihr schön den Fluff erklärt habt, hinterher dieses Heimliche, dieses auf der Oberwelt quasi als Adelige ein bisschen politische Machtspielchen betreiben und dann in die Gossen gehen, die Masken anziehen und sich dann heimlich treffen und planen und heimlich meucheln, Auftragsarbeiten machen. Das ist vom Fluff her einfach schon mega geil. Die Modelle, finde ich, sehen mega klasse aus. Ich mag dieses venezianische, aber dann auch so ein paar Schlägertruppen, ein paar Gaukler dazwischen bei, also Harlekine oder hier Falena zum Beispiel fällt ja auch in dieses Thema rein. Mega geil, da konnte sich Werner und unsere ganzen 3D-Modellierer ordentlich austoben, aber halt auch spielerisch finde ich sie halt ein bisschen ansprechender als so unsere klassischen Einsteiger-Fraktionen wie die Piraten oder die Imperiale Armada, weil du halt auch so ein bisschen taktisch spielen musst. Ich mag das in engen. Florian meint ja, je mehr Gelände, desto besser. Sehe ich auch so. Nicht, um der Imperialen Armada die Beschusskorridore zu klauen. Nee, um einfach auch viel Deckung zu haben. Da können die anderen Mannschaften ja auch von profitieren. Und die Bruderschaft schleicht dann von Deckung zu Deckung. Da gibt's ja auch bestimmte Regeln, wo du dann aus der Deckung rüberlaufen kannst, zwischendurch schießen, wieder in die Deckung gehen, mit einem hinterhältigen Angriff, Kombinationsangriffe durchführen, aber auch die ganze Schnelligkeit. Und was wir noch gar nicht besprochen haben, den Schattenlauf vom Meisterassassin, der dann von Gebäude zu Gebäude springen kann, auch in unterschiedliche Stockwerke, ist manchmal echt mega taktisch krasses Element, weil er am Ende sogar noch eine Nah- oder eine Fernkampfattacke durchführen kann. Der kann quasi in ein Gebäude reinspringen, wo ein Missionsziel steht. Es gibt halt so viele Möglichkeiten und dieses Messerwerfen, eine Handarmbrust, also dass sie auch darauf achten, leise Schusswaffen einzusetzen. Keine Befehle gibt's in der Bruderschaft. Allein da unterscheiden die sich schon sehr stark von den anderen Fraktionen. Ich finde, der komplette Spielstil macht einfach mega viel Spaß und jedes Modell kann eingesetzt werden und muss auch irgendwie eingesetzt werden. Aber ich sage immer, bei 500 Dublonen ist leider Schluss. Das ist ein großes Problem bei dem Spiel. Ich könnte jetzt noch stundenlang über die Bruderschaft ein Loblied singen, aber das ist für mich einfach die schönste Fraktion.
Für mich war die Bruderschaft ein Auf und Ab. Ich habe sie zuerst nicht gespielt, weil sie mir in manchen Punkten zu speziell, zu komplex war. Habe sie dann eine Weile mit viel Begeisterung gespielt. Am Anfang der V2 wieder aufgegeben, weil andere Sachen wichtig waren. B, mir ein paar Modelle einfach auf die Nerven gingen, wie sie gespielt wurden. Und weil mir dann auch etliche Modelle nicht gefallen haben, aber das hat sich jetzt wieder umgedreht momentan. Alles, was jetzt so für die Bruderschaft rausgekommen ist, gefällt mir sehr gut und ich habe gerade wieder Lust auf sie. Gerade durch die Modelle, die jetzt in Mannschaftsbuch 2 gekommen sind.
Gut, dann hoffe ich, haben wir für euch die Bruderschaft ausreichend beleuchtet. Ich würde sagen, danke an meine Gäste, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Und dann würde ich sagen, jetzt schleichen wir uns in eine heimliche Gasse.
Oh ja. Oh. Und gehen in den rostigen
und
Anker.
Ihr habt uns nicht gesehen.
Ja. Egal, was ihr gesehen habt. Nein, wir sind nicht da.
Das sind nicht die Druiden, die... Ah, nee, falscher Film.